Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Peter Frey. Herr Frey, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch und freue mich sehr über die Einladung.
Herr Frey, wir haben Sie heute eingeladen, obwohl Sie noch, muss man dazu sagen, kein Buch geschrieben haben. Das könnte aber noch passieren, weil Sie sind als Autor uns aufgefallen. Und zwar über das befreundete Netzwerk Rubicon. Da schreiben Sie auch oder werden Artikel von Ihnen übernommen. Sie betreiben seit 2015 einen eigenen Blog. Können Sie den mal nennen?
Das ist der Blog Pets Ansichten, erreichbar unter pets-ansichten.de oder auch pets-ansichten.eu. Das ist meine Ausfalllösung, wenn mal was schief geht.
Mhm. Wir wollen mit Ihnen konkret über einen Aufsatz, möchte ich ihn mal nennen, sprechen heute, der sich intensiv mit der NATO beschäftigt, vor allem mit, wie die NATO vor der NATO war und wie die NATO heute ist und wie sie vielleicht auch übermorgen noch sein wird, wenn sie sich nicht selbst auflöst. Der Aufsatz auch nachzulesen auf Ihrem Blog, auch beim Rubicon, Paranoia, Wahn und der Dritte Weltkrieg. Ich habe mich ja schon sehr intensiv mit der NATO und der Geschichte der NATO beschäftigt, natürlich auch über Dr. Daniele Ganser, aber Sie haben dort auch sehr viele Dokumente zutage gefördert, wo auch ich oft den Laptop weglegen musste und wurde dann sehr nachdenklich. Das schaffen nicht viele Autoren. Wir haben uns auf Ihrem Blog auch umgeschaut und fanden das doch sehr interessante Artikel, die sehr mit einer moralischen Haltung auch publiziert werden. Interessant, deswegen haben wir Sie auch eingeladen, ist, dass Sie jetzt nicht jemand sind, der das immer schon getan hat. Sie sind jetzt nicht derjenige, der schon immer geschrieben hat, eine journalistische Laufbahn von Anfang an bis Ende durchgezogen hat, sondern Sie sind eigentlich ein totaler Quereinsteiger. Und Ihre Haltung, warum Sie das tun, was Sie tun, interessiert uns genauso wie eben dieser Aufsatz, auf den wir kommen werden, der einem gelinde gesagt die Schuhe auszieht. Fangen wir an, Sie sind 1960 geboren, wo?
In Bazzaro, ganz in der Nähe. Mhm. Und? Aber meine Eltern sind gewandelt. Mein Vater war bei der Armee und musste deswegen quasi mit seinem Dienstauftrag mitziehen. Da ging es dann nach Dessau. Aber seit 1965 bin ich Dresdner. Also ich bin schon ein richtiger, echter Dresdner und liebe diese Stadt auch ungemein. Mhm.
Daher kommt auch dieser Sound, ne, den Sie sprechen.
Ja, ich denke, es ist ein gepflegtes Sächsisch, aber gut verständlich.
Mhm. Können Sie auch richtig? Dass ich kaum noch was.
Oh ja. Lassen wir das.
Ich finde es ja toll, wenn Menschen Dialekt sprechen.
Veranstaltung hier reißen.
Okay, Sie haben, sind in der ehemaligen DDR sozialisiert worden und haben dort Autoschlosser gelernt. Wie ging es dann weiter?
Tja, Autoschlosser gelernt und auch erstmal ausgeübt den Beruf. Also so ein ganz normaler Werdegang, auch mal so gewechselt die Arbeitsstätte. Dann, es gab auch viele Sachen, die in dieser Autoschlosserei zu DDR-Zeiten nicht so lustig waren. Es war viel Dreck, es gab wenig Material, es war auch durchaus ein frustrierender Beruf. Mhm.
Aber Sie haben gelernt zu improvisieren.
Ja, durchaus, aber das hat jeder DDR-Bürger
improvisiert. Na, das ist ja erstmal nicht schlecht, ne? Ist das sage ich immer. Also ja. Das ist das Einzige, wo ich sage, also das ist auf jeden Fall etwas, das kannst du dir aufs Tablett schreiben. Der DDR-Bürger kann improvisieren.
Genau, ist ein bisschen flexibel. Genau, kann mit Konflikten wahrscheinlich doch vielleicht ein bisschen besser umgehen.
Ja.
Zieht ihm nicht gleich den Boden unter den Füßen weg.
Da haben Sie wie lange gearbeitet?
Als Autoschlosser einige Jahre. Ich habe jetzt die Jahre gar nicht so richtig im Kopf, aber so 84, 85 bin ich dann in so eine Logistikfirma gegangen, bin dann eine Weile LKW gefahren. Dann kam ja die Wende. Da hat man ja alles neu überdacht. Dann bin ich in den Familienbetrieb meines Vaters, da haben wir einen Getränkehandel zusammen betrieben. Auch eine sehr spannende Zeit, sehr anstrengende Zeit, aber dann irgendwann auch frustrierend. Da kam ein kleiner Generationenkonflikt zum Vorschein, sodass ich das dann auch wieder quasi sein gelassen habe. Bin dann aufs Taxi gestiegen, bin einige Jahre Taxi gefahren.
Mhm. Wo? In Dresden?
In Dresden, ja. Auch eine schöne Zeit, habe ich meine Stadt neu kennengelernt.
Ja, und auch Menschen.
Und auch Menschen. Mhm. Und habe nebenbei in dieser Zeit auch angefangen, so autodidaktisch mit mich IT zu beschäftigen.
Okay.
Ist eigentlich nicht so mein Fach gewesen. Also da war ich ja schon weit über 30 und ich wusste maximal, wo da ein Ausschalter beim Computer ist. Und Computer gab es damals schon.
Ja.
Und eine sehr reizvolle Aufgabe, so autodidaktisch. Und daraus ist dann irgendwann der Entschluss gereift, das selbst freiberuflich zu tun. Es war eine gute Zeit, um damit anzufangen. Habe damals so, wie man so das so nennt, Consultant als Freiberufler betrieben. Aber es war eigentlich keine gute Zeit, weil die Dotcom-Blase platzte. Mhm. Und da unter 40.000 Freiberuflern stand ich mit Sicherheit in der Wertigkeit irgendwo unter den letzten 500.
Ja.
Und damit war dieser Traum ausgeträumt. So dass ich dann in die erstmal in die Insolvenz geritten bin. Das geht ja ziemlich schnell, wenn die finanzielle Decke nicht so groß ist. Bin also in die Insolvenz, bin Sozialhilfeempfänger geworden und bin also erstmal tief eingetaucht.
In die Hartz-IV-Szene.
In die Hartz-IV-Szene.
Und, ist bitter, ne?
Es ist bitter, aber es war eine sehr wertvolle Erfahrung.
Warum?
Und erstmal, dass man dass man das selber spürt, wie das so ist. Also es war tatsächlich so, dass es Zeiten gab, wo ich nicht wusste, wie ich mir jetzt was zu essen kaufe. Also es ist eine ganz neue Erfahrung, was wir einfach
in
so
Deutschland.
In Deutschland. Mhm. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass man in Deutschland nichts zu essen kriegen würde. Also ich wäre nicht verhungert, aber allein so ein existenzielles Problem auf sich zukommen zu sehen. Und dann also den Gang zu einer Insolvenzhilfe zu wagen und dann überhaupt erstmal wieder Geld zu bekommen, dass man sein normales Tagwerk vollbringen kann. Und wir hatten ja auch Kinder, damals eine Trennung von meiner Frau. Alles
nicht so auch günstig, alles,
genau. Ja. Und so. Ja, war eine komplizierte Zeit, habe aber in der Zeit auch trotzdem viel gearbeitet, bei Freunden geholfen, selber nebenbei noch Taxi gefahren und ja, man hat sich so durchgearbeitet.
Können Sie kurz bei Hartz IV bleiben, können Sie mal allen, die das nicht kennen, können Sie dir mal erklären, was macht es mit dem Menschen, wenn er plötzlich gesellschaftlich auch definiert für sich und auch von außen ganz unten ist und auf andere Leute angewiesen? Wie ist das? Wenn man immer sich selbst als sehr autark und selbstständig erlebt hat und der auch handeln kann, plötzlich da zu sein und
Es hängt vor allem von der Selbstidentifikation ab. Und sagen wir mal so, ich habe mich nicht als minderwertiger Mensch gefühlt, nicht minderwertiger als davor. Was wirklich schlimm war, war diese Bittstellerei, dass man also wirklich was probiert hat, dass man versucht hat, also auch in der Gesellschaft was zu geben und aber quasi betteln gehen musste.
Also zu Kreuze kriechen?
Ja. Mhm. Wobei es ist nicht so, dass ich da auf Menschen getroffen bin, die das quasi für sich ausgenutzt haben und ich also diese Unterwerfung vor den Menschen spielen musste. Also die Menschen funktionieren ja alle im System. Also wenn man zum Arbeitsamt oder zur Arbeitsagentur, was ja auch ein sehr interessanter Begriff, Arbeitsagentur, gegangen ist, dann hat man auch die Leute, die dort arbeiten, in ihrer Not gesehen. Es ist so, ne? Also diese Begründung, es ist halt so. Wir können es auch nicht ändern. Und wir verstehen sie, aber wir müssen hier funktionieren. Also der Zwang, in dem System so zu funktionieren, das war ziemlich offensichtlich.
Mhm. Können Sie einen Unterschied spüren zwischen der ehemaligen DDR, die ja auch in sich funktioniert hat, und der jetzt BRD, die auch wieder funktioniert? Funktionieren die eigentlich ähnlich, also in den Strukturen, auch vielleicht mit einer anderen Ideologie? Also mit Sicherheit mit einer anderen Ideologie, aber das Funktionieren selber innerhalb des Systems ist ähnlich, dass man eben funktionieren muss?
Ich denke schon. Also ich glaube, es gibt universelle Prinzipien, von denen rede ich ja auch immer wieder in meinem Blog. Und die Menschen gehen mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten, die sie finden, irgendwie um. Man arrangiert sich. Und es hat Macht- und Herrschaftsverhältnisse in der DDR gegeben, auf völlig anderen Ebenen. Und die gibt es nun in der Bundesrepublik Deutschland genauso und gab es eben davor auch. Mhm. Also was ich damit sagen will, ist, dass diese Polarisierung, das System war besser und das war schlechter, die hilft uns nicht groß weiter. Wir sollten einfach schauen, was immer funktioniert hat. Und was zum Guten funktioniert hat und was zum Schlechten funktioniert hat. Also wir sollten in unserer Analyse immer ehrlich sein. Also, und ich bin auch keiner, der die DDR-Geschichte verherrlicht und genauso wenig, wie ich sie verteufle. Gehört zu meiner Biografie. Und wir haben dort gelebt. Und ja, also diese Polarisierung halte ich für sehr schädlich.
Dass Sie heute schreiben, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, hätte Ihnen sehr viel geholfen, analytisch auch über sich selbst nachzudenken, sich selbst neu einzuordnen und auch immer wieder, auch aktuell, Gedanken sehr klar zu fassen. Wer nicht schreibt, kann es schwer nachvollziehen. Ich weiß genau, was Sie meinen, aber können Sie vielleicht mal jemanden, der sich mit dem Gedanken trägt, zu schreiben, können Sie mal sagen, warum Sie das empfehlen?
Schreiben ist erstmal, also wenn wir uns jetzt unterhalten, es ist normalerweise trotzdem was Emotionales. Ich rufe ein Bild von mir ab und kann deswegen sofort reagieren. Sie fragen mich etwas und sofort rede ich drüber. Schreiben ist reflektiv. Ich schreibe etwas und gerade heute in der Zeit der Computer, früher war es ja noch ein bisschen anders, da hat man ja tatsächlich aufgeschrieben. Und das ist auch ein sehr interessantes Thema, dass man unterschiedlich denkt, wenn man etwas mit der Hand, mit einem Füllfederhalter oder mit einem Kugelschreiber schreibt oder wenn man es eintippt. Also das ist auch schon sehr...
Hat das, wenn man das mit der Hand schreibt, also so... Bei mir wäre es mit meiner Handschrift ein bisschen schwierig, aber hat es mehr Tiefe?
Durchaus.
Weil man langsamer sein muss.
Ja, ja. Und gerade so Beiträge, wo es um Psychologie und Philosophie geht, aber vor allem um Psychologie, um das, was uns Menschen treibt, da schreibe ich gerne mit der Hand. Also ich habe da so eine Kneipe meines Vertrauens, ganz in der Nähe.
Da nehmen Sie einen Füllfeder oder einen Kugelschreiber?
Und da habe ich einen Kugelschreiber, habe ich mein Ringbuch und dort schreibe ich tatsächlich auf Blätter. Und diese Artikel reifen in Monaten. Mhm. Die werden immer mal aufgehört, dann werden sie wieder angefangen, bleiben sie liegen und die Gedanken kreisen. Und jedes Wort wiegt anders, wenn man es mit einem Stift hinschreibt. Mhm. Ja. Also auch das Durchstreichen, ein Gedanke durchzustreichen, dass man sagt, davon trenne ich mich jetzt. Das habe ich vor einer Woche noch so gesehen, jetzt sehe ich es nicht mehr so. Das ist bei am Computer anders, da tippt man schnell. Mhm. Ich habe damals auch gerade für diese Schreiberei am Computer 10-Fingersystem gelernt, damit es schneller geht. Aber das ist nicht immer unbedingt gut.
Mhm. Sie betreiben heute ja diesen Blog Pets Ansichten seit 2015. Können Sie für alle, die es nicht kennen, die komplette Adresse nennen und wie oft Sie dort zu welchen Themen publizieren?
Genau, die Adresse ist pets-ansichten.de und es gibt noch so eine Ausfalladresse, wenn mal auf meiner virtuellen Maschine was nicht so richtig läuft, die heißt dann pets-ansichten.eu. Mhm. Ja, und dieser Blog beschäftigt sich, also eigentlich ist er gar nicht so fokussiert. Also mir geht es vor allem um den Friedenswillen. Also der Friedenswille der Menschen, den setze ich voraus, der ist in jedem von uns drin.
Sie sind ja auch aktives Mitglied der Dresdner Friedensbewegung. Warum machen Sie das?
Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Also
es gibt ja auch Menschen, die sagen, es war ein Fehler, Dresden wieder aufzubauen.
Ja, bleiben wir mal bei der Friedensbewegung. Weil das ist ein wichtiger Zeitpunkt gewesen. Und ohne die Mahnwache für Frieden in Dresden, bei der ich ja aktiv bin, gäbe es auch den Blog nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe durch diese Mahnwache unglaublich viel gelernt. Ich habe gelernt, Diskussionen zu führen, Widerstand auszuhalten, kooperativ zu sein. Und ich habe bei der Mahnwache erst so richtig gelernt zu schreiben. Die ersten Texte habe ich auf der Diskussionsseite der Mahnwache geschrieben und dann habe ich plötzlich gemerkt, dass das Ausmaße annimmt, was einen eigenen Blog rechtfertigt. Und dann bin ich quasi umgestiegen.
Wie war das, als Sie angefangen haben zu schreiben, mit Feedback? Also hätten Sie damit überhaupt gerechnet? Man wünscht sich das ja, aber man malt sich das ja nicht aus und dann findet das statt. Und wie war das? Können Sie sich erinnern?
Ja, also ich habe damals größere Erwartungshaltungen gehabt als heute. Es hat ja eine Geschichte, also diese Zeit, Februar, März 2014, das war die Zeit der Ukraine-Krise, das war die Zeit des Maidan, das war eine Zeit, in der so viele Menschen festgestellt haben, dass sie hier schlicht belogen werden und dass die Leute dann in Widerspruch gegangen sind. Also die Leute hat es nicht mehr auf dem Sofa gehalten, viele Menschen sind rausgegangen, die brauchten einfach ein Ventil.
Da hatte der Ehrbürger ja eine Tradition drin, ne? Muss man sagen. Waren Sie ganz früh oder Ihre Eltern damals mit dabei, schließt euch an, oder waren Sie eine Familie, die abgewartet hat?
Also ganz sachlich gesagt, meine Eltern waren im System gut eingebettet. Das waren ja viele Menschen, mein Vater war bei der Armee, meine Mutti war Lehrerin. Und beide in der Partei, wobei meine Mutti dann ausgetreten ist, Ende der 70er Jahre, das war als Lehrerin durchaus auch mutig, das zu tun.
Das war ein Statement, das ist was anderes wie heute bei der CDU austreten. Mhm. Das ist nicht dasselbe gewesen. Ja.
Das hat schon ein bisschen mehr Druck verursacht, ja. Richtig. Ja. Aber ansonsten waren sie eingebettet und ich weiß noch zu Wendezeiten, das war ja eine spannende Zeit auch in Dresden, da ist auch viel passiert, da ist auch viel Gewalt passiert, was wir nicht wissen. Also ich habe selber bei den Demonstrationen zu Wendezeiten im Oktober 1989 gesehen, wie ich nenne sie mal Sicherheitskräfte, man weiß ja gar nicht, wer das war, Menschen wie Vieh auf LKWs geworfen und weggefahren haben. Mhm. Also, und wir hatten damals kleine Kinder, meine Frau und ich, ich habe ja Zwillinge. Und wir haben damals, auch weil wir wussten, was da so passieren könnte, immer wechselseitig demonstriert.
Okay.
Einer musste sich um die Kinder kümmern und der andere ist demonstrieren.
Warum haben Sie damals demonstriert?
Ja, weil wir diese DDR so nicht mehr wollten.
Mhm. Also, aber wollten Sie sie aufgeben oder was
nein,
wollten Sie?
Nein, auf keinen Fall.
Das wollten Sie nicht? Oder war Ihnen gar nicht klar, was Sie wollten? Sie wollten eine Änderung, aber wenn Sie überlegen, was Sie heute haben, war es das, was Sie wollten? Oder nein, wussten Sie gar nicht damals, was Sie wollten?
Ich schon. Also ich wollte schon eine DDR. Also es gab damals ja auch ein Konzept einer Konföderation zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR und keiner Übernahme, was sie ja war. Mhm. Und das fanden wir eigentlich gut, dass wir in der DDR als Bürger die Gesellschaft weiter gestalten und aber im Prinzip einen langwierigen, aber stetigen Vereinigungsprozess mit dem anderen Deutschland eingehen, wo aber die Freiheit der jeweiligen Gesellschaften erhalten bleibt. Mhm. Und es gab damals auch mehrere Aufrufe, kann mich noch erinnern, von Künstlern der DDR, sehr bekannten Künstlern, denen ich damals auch unterschrieben habe. Aber das war natürlich nur meine Meinung. Es gab viele meiner Freunde, die auch nicht mehr warten wollten.
Die wollten die DDR abwickeln?
Natürlich war das auch ziemlich gesteuert, ja. Also es gab ja diese...
Das sehen Sie heute, gerade mit Maidan, sehen Sie das eben heute auch so? Die Frage, die wir uns ja irgendwann mal gestellt haben, also damals habe ich es mir auch nicht gestellt, wo kommen denn auf einmal diese riesigen großen deutschen Flaggen her in allen großen DDR-Städten? Haben Sie das nachts gestrickt oder?
Genau, das war uns ziemlich klar. Kohl kam damals nach Dresden und plötzlich wurde aus, wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Und plötzlich waren mit einem Schlag überall bundesdeutsche Flaggen zu sehen. Und da wurde quasi diese sehr schöne Bürgerbewegung gekapert. Regelrecht gekapert. Und das war natürlich sehr traurig. Also es gab damals wunderbare Geschichten zu diesen Wendezeiten. Der runde Tisch zum Beispiel. Dort wurde zum Beispiel Diskussionskultur vorgelebt. Wurde öffentlich im Radio, wurde das gesendet. Habe ich mir das angehört. Mhm. Wo wirklich die etablierten Kräfte des Systems mit Friedensbewegten, mit Pfarrern zusammensaßen. Und das wurde moderiert. Und das war eine unglaublich vorbildweisende Tätigkeit, die ich da gesehen habe, die ich mir heute wieder wünschte. Ja. Also dieser Konsensgedanke.
Wenn Sie sagen, der VIP der DDR war damals ein bisschen spät dran und in der Deutschen ist er heute immer noch nicht dabei. Ist ja nicht vorstellbar, dass Angela Merkel oder Patrick Lindner auf eine Mahnwache geht und mit den Leuten auf Augenhöhe diskutiert. Ich meine, es treffen sich Parteien untereinander und führen Gespräche, aber das, was ich, Herr Schulz, auf dem Mahnwache geht vor das Brandenburger Tor.
Man sollte nichts ausschließen.
Ja, ich fände es ja mal gut. Ja. Aber es ist eher ein absurdes Bild.
Natürlich. Also so wie damals die Eliten quasi etabliert waren in einem System, in Netzwerken, so ist das heute auch.
Mhm. Wenn Sie sich die Tätigkeit auf den Mahnwachen in Dresden anschauen und dann, was Sie gerade von 89 in Dresden selbst beschrieben haben, das gehört zusammen, ne? Hat schon miteinander zu tun.
Natürlich, weil es ist ja meine Biografie. Ja. Aber jetzt in direkten Zusammenhang weiß ich nicht.
Aber Sie waren in Dresden auf der Mahnwache jetzt nicht eben zum ersten Mal jemand, der gesagt hat, er hat Probleme mit dem System. Sie waren kein Enttäuschter, Neuenttäuschter, sondern Sie haben damals schon eher einen Kritisierender.
Also das ist ein sehr interessanter, daran sieht man aber auch, dass man auch mit anderen Menschen Geduld haben muss. Denn ich bin jetzt 57 und wenn ich so meinen Erkenntnisprozess sehe und ich habe mich immer für einen Aufgeklärten gehalten. Ich habe mich schon zu DDR-Zeiten für einen Aufgeklärten gehalten. Ich habe viel gelesen, ich habe viel über Philosophie, über Gesellschaft gelesen. Ich habe den Marxismus-Leninismus vereinnahmt. Ich habe politische Ökonomie so als Laie studiert und habe wirklich gedacht, ich habe das System verstanden.
Was sagen Sie heute? Haben Sie heute das System verstanden oder gibt es das System gar nicht?
Es gibt Ihr System und meins und unendlich viele andere. Mhm. Es ist unsere Matrix, die wir im Kopf mit uns rumschleppen.
Können Sie damit, Sie arbeiten ja heute als IT-Berater, können Sie da mit Ihren Kollegen drüber sprechen? Nehmen Sie das wahr? Ich weiß, dass Sie den Blog auch lesen, aber sind das die Themen, mit denen sich, weil Sie stellen ja sehr viele Fragen, wo Sie nicht unbedingt die Antworten zu geben. Das führt ja zu Verunsicherung zum Teil. Ich habe mit Verunsicherung gar kein Problem, ich finde das gut. Aber es gibt ja Leute, die wollen nicht noch mehr verunsichert werden. Wie ist das, was Sie dann jetzt außerhalb Ihres klassischen Berufes tun? Wie kommt das im Kollegenkreis an?
Also erstmal agitiere ich nicht. Ich agitiere nicht von meinem Blog. Es wird automatisch bekannt, man spricht drüber. Ich habe jetzt mal das und das und das gemacht. Man kommt automatisch auf politische Themen, wo man dann seinen Blog einfach mal mit aufführt. Mhm. Und wie gesagt, ich erwarte nichts. Ich erwarte auch von meinen Kollegen nichts. Und das Schöne ist, eben dann, wenn man es nicht tut, passiert was.
Sie sind also kein Klickfetischist, der morgens aufsteht und denkt, ach, die anderen haben mehr Klicks als ich oder ich könnte
Man ist gespalten. Unser Ego möchte befriedigt werden. Und natürlich freue ich mich, als ich das erste Mal über 2000 Zugriffe an einem Tag in einem Blog hatte. Na klar, freut man sich da. Aber es ist ein Kick. Mehr nicht. Mhm. Es ist nichts Beständiges. Mhm. Und daran merkt man, dass es eigentlich nicht das Wichtige ist.
Ist für Sie Schreiben und sich mit Politik auseinandersetzen, weil das tun Sie ja, ist das für Sie auch ein Entgiftungsprozess?
Wir hatten das im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet. Ich kann mit diesem Entgiftungsprozess nicht so richtig was anfangen. Ich glaube nicht.
Also, dass Sie vielleicht Sachen auch loswerden, die Sie loswerden wollen. Wissen Sie, was ich meine? So, das muss raus. Sie wollen sich darüber klar werden, dass Sie sich damit beschäftigt haben. Arbeiten Sie für sich auch ab. Es brodelt in Ihnen, dann ist es raus. Ich nenne es Entgiftungsprozess. Für mich ist Schreiben ein Entgiftungsprozess. Mhm. Also sonst bekommen die Dinge einfach eine toxische Wirkung. Andere machen Sport, ne?
Ja, okay. Also so gesehen schon. Also mein großes Thema, also mit dem ich angefangen habe in dem Blog, waren Ängste. Also ich habe versucht herauszubekommen, warum gehen die Menschen in den Krieg, obwohl sie eigentlich friedensbewegt sind. Wo ist dieser universelle Fehler, dass man Krieg führt, obwohl man das gar nicht möchte? Was bringt die Menschen dazu? Und für mich ist eines dieser wichtigen Erkenntnisse, dass es die Angst ist. Dass unsere Angst uns in Kriege führt. Mhm. Und das ist eine völlig normale Verhaltensweise, die ist uns über unzählige Generationen antrainiert wurden, damit wir als Wesen überleben können. Ist ja nichts Schlechtes, Angst. was tut man halt mit Angst?
Ja? Weil Sie von Krieg sprechen und eben in diesen Ängsten, und wie können Leute Dinge tun, die man von ihnen nicht erwartet, die sie sich von selbst nicht erwartet haben. 89 Vereinigung, 99 Jugoslawienkrieg, der erste deutsch-deutsche Beteiligung wieder an einem Angriffskrieg mit der NATO. Hat das in Ihnen Spuren hinterlassen? Waren Sie enttäuscht, vor den Kopf gestoßen oder können Sie es bis heute nicht fassen?
Also daran ist, also erstmal wieder der Prozess, ja. Wir reden über Jahrzehnte. Und wie lange das manchmal dauert, bevor man Dinge versteht, wirklich begreift. Zu den Wendezeiten war es ja so, dass plötzlich so eine Bewegung aufkam, wir möchten ein friedliches Europa und alle Menschen möchten frei sein. Und die Geschichten, die Jugoslawien zu erleben hatte, die begannen ja alle schon viel früher. Und es gibt Dinge aus den 70er, 80er Jahren, die mir ja damals überhaupt nicht bekannt waren. Dass man also Jugoslawien als starken, einheitlichen, zusammengehaltenen Staat zerschlagen wollte, weil er eben diese Politik, die man heute die des Neoliberalismus nennt, nicht mittragen wollte. Und es war für mich unglaublich, dass es schon Anfang der 90er Jahre mit klingendem Spiel das, was wir heutzutage Terroristen nennen, aus Deutschland in Busse gekarrt wurde und nach Jugoslawien gefahren wurde, um dort Spaß zu machen, um es mal in Anführungsstrichen zu bezeichnen. Und das wusste ich alles zu Wendezeiten nicht. Ich war informiert, ich war aufgeklärt, ich war ein Friedensbewegter und wusste das alles nicht. Und ich weiß noch, damals, das ging los, der kleinste Staat, Teilstaat Jugoslawiens, habe ich den Namen vergessen.
Ich auch.
Ach, schlimm. Nicht Bosnien, sondern...
Wir reichen das nach.
Wir reichen das nach, ganz schlimm. Ja. Das weiß ich noch. Das war ein kurzer Krieg, zwei Flugzeuge abgeschossen und dann hatte sich dieser Staat abgespalten. Und dann ging das weiter. Dann kam der Bosnienkrieg, also diese Systematik. Und ich weiß noch, wie damals ein Freund zu mir sagte, was die da machen, ist totale Scheiße. Und ich habe gesagt, wieso? Die wollen doch bloß ihre Unabhängigkeit.
Na, sie wurden eben benutzt. Man sieht das ja oft, dass Minderheiten oder dass man Minderheiten erklärt, dass sie Minderheiten seien, dass sie sich zu wehren haben gegen andere und dass sie dann unterstützt werden und benutzt werden. Genau. Das sehen wir seit sehr vielen Jahrzehnten bei den Kurden.
Genau.
So, und die ganz dann eben immer wieder auch nach dem Strohhalm greifen. Das ist auch aus der ihrer Sicht verständlich, weil wenn die kurdische Sprache verboten wird, wenn man verfolgt wird, wenn die Kultur platt gemacht wird, dann und jemand anders sagt, bei mir, wenn du mit mir mitmischst, dann wird das anders, dann greift man nach, wird aber auch wieder benutzt. Das tun die alle. Alle Staaten. Also ich möchte da auch, ich kann den Kurden da keinen Ratschlag geben. Nach dem Motto, ich würde das, weil wenn man selbst dann in der Situation ist, macht man manchmal Dinge, wo man genau weiß, egal was man macht, ob man es tut, ob man es unterlässt, es hat immer auch negative Folgen. Aber wann haben Sie begriffen, dass das, was Sie in der Zeitung lesen, dass das manipuliert ist, dass das Sie manipulieren soll? Also wann haben Sie angefangen zu begreifen, dass das, was in der Zeitung steht, nicht das ist, was die Wahrheit ist?
Nach der Bundestagswahl 1998. Also wo viele Hoffnungen reingesetzt haben in eine rot-grüne Regierung. Die Wahl noch nicht selbst, ja. Also dieses konservative Element abgelöst wird durch etwas Fortschrittliches, so wie wir das gesehen haben. Rot-grün, etwas Positives, etwas Linkes. Es wird anders. Und dann ich weiß noch, dass damals Lafontaine von seinem Posten zurückgetreten ist als Finanzminister. Und dann kam der zweite Jugoslawienkrieg. Oder eigentlich schon der dritte.
Ja.
Kosovo. Und da hat sich's bei mir zum ersten Mal so richtig gedreht. Warum machen die das? Ich war immer noch nicht aufgeklärt. Also ist Quatsch. Ja. Aufgeklärt ist man nie, ja. Aber warum machen die das? Wieso bombardieren die jetzt dieses Land? Und man weiß, wie man es macht. Ängste erzeugen. Hufeisenplan. Wie sich Leute da hingestellt haben und immer wieder den Leuten erzählt haben, wie schlimm der Diktator da ist. Also es wurden Muster abgefahren. Und diese Mustererkennung, die ist natürlich heute positiv. Heute kriegt man sofort mit, das Muster kenne ich doch.
Also das, was auch Dele Ganser unter Framing eben auch ganz klar beschreibt, dass Leute sagen, okay, man triggert etwas an, was anerzogen wurde, was man gar nicht merkt. Für einen persönlich ist das unsichtbar.
Eine Emotion.
Ja, Angst. Genau, eine Emotion. Dass die DDR-Presse sehr positiv über das DDR berichtet und über den ihr System berichtet, das war Ihnen klar. Wann ist Ihnen klar geworden, dass die Westpresse ähnlich positiv über den Westen berichtet? Dass sie da in einem anderen System angekommen ist, was aber ähnliche Propaganda macht.
Also das war uns schon von Anfang an klar. Aber auf welchen Ebenen diese Propaganda greift und was die mit uns tut, das ist mir eigentlich erst in den letzten 5 Jahren klar geworden. Mhm.
Können Sie sich dagegen wehren?
Ja.
Inzwischen?
Ja.
Wie machen Sie das? Weil sie ist ja da. Sie ist ja da.
Also wenn wir jetzt mal die klassische Propaganda der Medien nehmen, einfach entziehen. Abschalten. Vor 3 Jahren habe ich meinen Fernseher weggeschafft. Ich gucke kein Fernsehen mehr, ich höre kein Radio mehr, ich lese keine Massenblätter mehr.
Also die tägliche Gehirnwäsche lassen Sie weg.
Richtig. Das, wo ich mich früher gut informiert gefühlt habe, indem ich das studiert habe, Süddeutsche FAZ, habe ich ja auch gemacht. Riesenpacken Papier, ja. Das lasse ich einfach weg. Vor allem Fernsehen. Weil im Fernsehen propagandistische Trigger noch viel besser aufgearbeitet werden können und man überhaupt nicht reagieren kann. Also man...
Wo würden Sie sich denn politisch aufstellen? Also ich mache jetzt mal von rechts, Mitte, links, alles da. Wo sehen Sie sich denn? Oder sagen Sie auch, das greift bei mir nicht mehr?
Genau. Also ich hab linke Wurzeln, ganz klar. Also durch die Sozialisierung in der DDR ist das durchaus auch verständlich. Und ich habe eine Sympathie für linke Bewegungen, die eben soziale Gleichheit herausstellen.
Das ist für Sie
links. Friedensgedanken, das ist für mich, als Interpretation, ich interpretiere sowas als links.
Das hat das mit Generationssolidarität zu tun, mit Fairness, Krieg ablehnen,
genau,
so etwas.
Genau, genau. Ja? Aber es ist was Biografisches. Und es ist tatsächlich so, dass ich möchte mich in keine Schublade stecken. Mhm. In dem Augenblick, in dem ich mich selber in eine Schublade stecke, grenze ich ja auch selber ja schon aus. Da sage ich, die anderen da nicht, will ich nicht.
Würden Sie sagen, wenn es ein Gericht ist, das ist ein Lieblingsdessert? Die anderen Sachen gibt es auch. Sie essen es jetzt nicht immer, aber da haben Sie...
Nein, es ist nur eine historische Wurzel. Das Links ist eine historische Wurzel. Ich weiß, dass ich von dort komme, aber ich bin es nicht. Mhm. Ich möchte nicht links sein.
Sie denn dann?
Ich bin ein Mensch.
Aber Sie müssen sich doch politisch einordnen, machen alle.
Eben. Warum muss ich das eigentlich? Das ist so eine schöne Frage. Warum muss ich mich politisch einordnen?
Na, wenn Sie sich politisch nicht einordnen, dann geraten Sie sofort in den Verdacht, dass Sie vielleicht alles mischen und ein Mann Querfront sind.
Das kann man nicht verhindern. Und da kommen wir wieder zu Ängsten.
Also sind Sie ein Patriot?
Weiß nicht, was ist ein Patriot?
Ein Patriot ist jemand, der zu seinem Land steht. Und der sagt dann, mein Land hat was für mich getan und das möchte ich zurückgeben. Ich spreche nicht schlecht über mein Land, ich sehe auch die Risiken und so weiter, aber ich gehe nicht in den Kanon, dass ich mein eigenes Land schlecht mache. Ich mache auch die anderen nicht schlecht, aber ich habe eine Heimat. Wenn ich nach Dresden komme, dann spüre ich was ich nur in Dresden spüre. Richtig. Das nenne ich jetzt mal patriotisch und da mag ich dann den Christstollen, sage ich jetzt mal ganz platt, ich mag die Dresdner, die Kultur, wo ich sozialisiert bin, das hat was mit Kindheit und Großwerden zu tun. Genau. Das mag
Heimat.
Ich. So, und wenn jemand darüber schlecht reden würde, irgendwann würde ich sagen, einen Blick. Sehe ich nicht so. Würde ich verteidigen.
Ja.
Das würde ich unter patriotisch bezeichnen. Ja. Würden Sie sagen, das sind Sie?
Also in dieser Interpretation teile ich es.
Mhm. Gibt es Dinge, wo Sie sagen, da sind Sie erzkonservativ?
Weiß ich nicht. Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, ob ich erzkonservativ bin. Mhm.
Gibt es aber, dass Sie sagen, es gibt Dinge, die sind für Sie nicht verhandelbar. Braucht dieses Land eine Armee?
Für mich ist nicht verhandelbar Krieg.
Da sind Sie konservativ.
Da bin ich konservativ.
Das heißt, da sind Sie auch
das
nicht,
heißt also,
da sind Sie parteiisch, Sie sind gegen Krieg.
Richtig, wobei es ist schwierig, also ich bin für Frieden. Wenn ich gegen Krieg bin, muss ich ja einen Krieg bekämpfen, also muss ich ja Krieg führen.
Nochmal.
Wenn ich gegen den Krieg bin,
ja,
dann baue ich eine Front auf, die ich bekämpfen muss. Mhm. Dann muss ich gegen den Krieg kämpfen.
Ja.
Wenn ich kämpfe, führe ich Krieg. Das heißt, es ist ein Widerspruch für mich. Also bin ich doch lieber für etwas.
Sie sind für den Frieden.
Und da bin ich für den Frieden.
Kann man für den Frieden kämpfen?
Ja.
Aber dann kämpfen doch auch.
Das ist aber ein anderer Kampf. Das ist ein konstruktiver Kampf.
Es ist ein Kampf mit Worten.
Auch.
Oder kann es auch ein Kampf mit Waffen sein? Linke Bewegungen haben das ja oft so interpretiert.
Also ein Kampf für den Frieden mit Waffen ist für mich absurd. Ein Kampf für den Frieden mit Waffen ist Krieg. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Mhm.
Schwierig natürlich in einigen Situationen, ja, wo man selbst unter Beschuss gerät, da muss man sich oder da sollte, dann verteidigt man sich. Ich glaube, irgendwann entscheidet man sich, dass man sich verteidigt, bevor man sich abschlachten lässt und dann ist man in einem Krieg.
Krieg ist ja in Anführungsstrichen was Normales. Also Krieg hat uns ja auch gerettet. Auch der kleine Krieg manchmal rettet uns. Mhm. Also wir müssen schon manchmal Krieg führen, bloß die Verhältnisse sind falsch. Hier wird nur Krieg geführt. Hier wird mit Worten Krieg geführt, hier wird in der Wirtschaft Krieg geführt, hier wird politisch Krieg geführt. Alles läuft auf dieser Kriegsbasis, auf der Basis eines auf konkurrenzbasierenden Spiels.
Auch Sport ist mit Kriegsbegriffen durchsetzt, ja. Also Angriff, Zerschlagung des Gegners,
genau,
vernichtende Niederlage.
Die Sprache spiegelt es. Mhm.
Wann ist dir klar geworden, dass Sprache nicht nur spiegelt, sondern Sprache ganz stark einen beherrscht und dass man sich innerhalb von Sprache auch verhält? Weil Sie sind ja jemand, Sie sind ja auch ein Wortakrobat. Sie gucken sich das ja alles genau an. Was heißt verrückt und so weiter? Wann haben Sie angefangen, so über das, was Sie gelesen haben, nachzudenken, das Wort auseinanderzunehmen? Also wahnsinnig dialektisch auch vorzugehen?
Das ist wie, also ich habe Jahrzehnte so einen stetigen Weg beschritten, so wie so eine Wellenbewegung, ja, aber sehr stetig. Mhm. Und also was in den letzten 5 Jahren passiert ist, also wo ich sage, was ich mit mir getan habe oder mit mir getan wurde, keine Ahnung, wie man das nennt, das ist atemberaubend. Ich wache manchmal früh auf und sage mir, was ist mit dir eigentlich los? Was ist eigentlich die letzten 5 Jahre passiert? Wie tickst du plötzlich? Mhm. Das sagt mir aber auch, dass in jedem von uns was drinne steckt, was geweckt werden kann.
Haben Sie sich mal dabei ertappt, dass Sie sich erschrecken, was Ihnen passiert? Also wie so jemand, der plötzlich merkt, was ich mit 70 oder früher natürlich vielleicht schon coming out und dann sagt, wie soll ich das beibringen? Also ist das sowas wie ein intellektuelles coming out, dass Sie sagen, ich kann da auch nicht mehr schweigen zu dem, was sich da draußen abspielt? Weil dass die Dinge da draußen nicht so richtig in die richtige Richtung laufen, das spüren wir ja alle. So, und genau. Jeder ist die Frage, die wir uns immer gestellt haben, wie war das denn damals bei den Großeltern, na, so wie jetzt? Alle haben abgewartet.
Da können wir den Prozess weitergehen. Ne? Wir hatten vorhin von dem quasi dritten Jugoslawienkrieg gesprochen und dann, es ging ja weiter. Dann kam der Irakkrieg. Also, und beim Irakkrieg war schon ziemlich klar, Leute, hier werden wir verarscht. Das war ja ein Krieg, der durch nichts legitimiert war. Er war nicht mal durch die UNO legitimiert. Und die UNO ist ja schon ein vereinnahmtes Wesen. War sie ja schon immer. Also da ging der Prozess schon weiter. Und also für mich war der absolute Klick der Libyen-Krieg. Als der Libyen-Krieg stattfand, mit dieser unglaublichen Hetze gegen dieses Land, mit dieser Destabilisierung, mit dieser Zerstörung eines der fortschrittlichsten Länder, was es dort gab, ja. Vor allem wirtschaftlich, kulturell, was
Bildung... Mit all seiner Andersartigkeit, aber ist deren Farbe und sie haben das Recht auf ihre Farbe und sie müssen auch das Tempo bestimmen, mit dem sie das ändern wollen.
Ja. Und man hat alles reduziert auf einen Diktator, was auch ein falsches Bild war. Gaddafi war eine komplexe Persönlichkeit und er hatte diktatorische Züge, aber das Bild eines Mohammed Gaddafi als Diktator ist einfach viel zu billig gewesen.
Aber es hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Und so funktionieren halt Ängste. Und das macht man mit Propaganda. Mhm. Aber für mich war in dem Augenblick, da war die Empörung am größten. Das war, weil Sie das vorhin sagten, nicht mehr schweigen. Ja. Da konnte ich nicht mehr schweigen.
Und da wurde bei Ihnen auch innerlich ein Hebel umgelegt?
Absolut. Und ich weiß auch noch, wie ich damals reagiert habe. Auch so, wenn wir uns im Freundeskreis darüber unterhalten haben, wie ich da auch emotional sehr, sehr laut geworden bin. Ja, da war ich auch in so einer Dissonanz, warum seht ihr das nicht? Dort habe ich eben nicht festgestellt, dass ich 30 Jahre das auch nicht gesehen habe, sondern war einfach nur empört und es musste irgendwie raus.
Lassen Sie uns genau da einsetzen. Es gibt ja, hat es immer gegeben, die Menschen, die bis dort mitgehen, aber in dem Moment, wo man sich vor seinen eigenen Freunden anfängt zu empören, ist es ja auch ein Vorwurf, man braucht das auch. Und nach dem Motto, ihr noch nicht, oder die sagen so, weil die wollen nicht mitgehen, die sind vielleicht noch in soliden Verhältnissen und so weiter, da gehört auch eine persönliche Krise meiner Meinung nach dazu, um dann diesen Schritt gehen, nach dem Motto, jetzt ist man noch aufgeladen und nimmt das eben mit. Sie haben mir vorhin im Vorgespräch auch beschrieben, dass das, was Sie dort eben auch erlebt haben, bei Ihren Freunden, die ich auch unter Air Links abspeichern würde, dass Sie haben, da gibt es eben dann auch ganz feste Meinungen, da gibt es auch ein etwas Dogmatisches, wo Sie gemerkt haben, so frei sind Sie in Ihrem freien Denken im eigenen Freundeskreis dann eben auch nicht. Wie beschreiben Sie diese Linksmilieus, mit denen Sie ja viel zu tun hatten?
Ich weiß nicht, ob ich Linksmilieus hatte. Nur weil ich jetzt meine Biografie ein bisschen als links definiert habe, kann ich jetzt nicht sagen, dass dieser mein Freundes- und Bekanntenkreis jetzt ein linkes Milieu ist.
Mhm. Also aber schon ist es ein rechtes Milieu?
Nein. Also nur weil jemand zum Beispiel sagt, die Ausländer, die hier reinkommen, massenweise, das kann ich nicht mittragen, kann ich nicht sagen, es ist ein Rechter. Sondern es ist einfach seine Meinung. Die wird natürlich auch gespeist. Und er hat diese Meinung auch erfahren, weil bei uns eine sehr subtile Propaganda läuft, die Ängste erzeugt bei den Leuten. Man tut zwar so, dass man nur für Flüchtlinge wäre und die Migration wünscht, aber hintenrum, um es mal so auszudrücken, vermittelt man den Leuten Ängste und stellt die als Gefahr hin. Und man macht dieses kleine Teile und herrsche. So ist jetzt dieser Mensch rechts, weil man Ängste erzeugt hat und er Angst hat. Und seine Angst ist real.
Wie kann man sich denn eigentlich davor schützen, sich so benutzen zu lassen und so entweder links oder rechts radikalisieren zu lassen? Weil es geht immer um das Radikale, nämlich das ist nicht nur meine Meinung, sondern ich trage die auch im Straßenkampf aus und es darf da nur einen Gewinner geben, das muss ich selber sein. Das ist ja die große Gefahr. Wie kann man sich davor schützen? Weil offensichtlich ein aufgeklärter Mensch, ich sehe es oft in den unterschiedlichsten Bewegungen, da Scheuklappen trägt. Also wie kann man sich davor schützen? Oder kann man das gar nicht?
Also wir hatten ja schon so die Auseinandersetzung mit der allgemeinen Propaganda. Das hatten wir ja schon gesagt. Entziehen. Ist schon mal ganz klar. Entziehen.
Und aber diese Gruppen haben eine unglaubliche Dynamik und auch eine Sogwirkung. Man ist ja da drin, fühlt sich zu Hause und merkt dann aber plötzlich, dass die sich in eine Richtung bewegen, verändern und da ist man auch mit dabei.
In solchen Gruppen habe ich mich nie bewegt. Mhm. Also dieses Phänomen kenne ich wirklich aus den Medien. Fernsehen, Rundfunk, Presse. Aber Menschen, die jetzt so waren, ist eher die Ausnahme. Also ich bin da nicht in einem Milieu gewesen, wo ich mich hätte wehren müssen. Ja? Und auch jetzt bei der Mahnwache ist es so, es sind auch Leute von Attac da oder so, die ja auch durchaus manchmal ein bisschen schmalspurig aus meiner Sicht denken. Ja. Das ist meine persönliche Ansicht. Ist trotzdem kein Problem. Also der Entzug, der muss wirklich bei den Massenmedien passieren, weil die richten aus meiner Sicht den meisten Schaden an, mhm. weil sie diese Vereinnahmung am stärksten betreiben. Man darf sich nicht vereinnahmen lassen. Ich sage ja nicht, dass man jeden Kampf scheuen sollte. Es gibt Kämpfe, die muss man kämpfen. Aber wir kämpfen nur.
Also man muss sehen, wenn man ein Massenmedium kauft oder einschaltet, dass so ein bisschen ähnlich ist, wenn man in den Supermarkt geht und dann hat man eben verschiedene Joghurts und die werden dort nicht aus Wohlwollen von Firma X angeboten, sondern das Produkt soll gekauft werden. Natürlich wird es toll beworben, alles ganz toll, aber sie wollen es vor allem abverkaufen und das ist immer beschönigend.
Das ist etwas, was die meisten Menschen noch nicht begriffen haben, dass hinter jeder Nachricht eine Absicht steckt. Die Menschen glauben, also es gibt so einen Pool, es gibt eine Welt und in dieser Welt passieren Dinge und darüber wird berichtet. Es wird aber nur aus einem schmalen Fenster berichtet. Mhm. Und aus diesem Fenster wird berichtet, weil man mit diesen Menschen, dem Empfänger der Nachricht, etwas anfangen will. Mhm. Weil man von diesem Menschen etwas verlangt.
Ihn auf eine Schiene setzt und zwar so, dass er nicht merkt, dass er benutzt wird.
Genau. Und dass er glaubt, dass er die Meinung, die er dann vertritt, dass es tatsächlich seine eigene wäre. Mhm. Ist es aber nicht.
Sind Sie jetzt ein Verschwörungstheoretiker? Weil was Sie hier formulieren, bedeutet ja, dass die Medien da draußen eine Realität zusammenbauen, die so gar nicht existiert und Menschen dadurch in eine Richtung lenkt, ohne dass sie das merken. Das ist eine Verschwörungstheorie. Wir haben eine freie Presse, jeder kann sich raussuchen, was er will. Und als aufgeklärter Demokrat weiß ich schon ganz genau, was richtig ist.
Ich weiß ganz genau, dass Sie den Artikel über Verschwörungstheorien gelesen haben von mir.
Den auch natürlich.
Ja. Und natürlich bin ich kein Verschwörungstheoretiker. Und hier haben wir wieder so ein klassisches Beispiel von Sprache, dass wir einfach den Begriff Verschwörungstheoretiker benutzen und uns damit schon unterwerfen. Mhm.
Gab es den Verschwörungstheoretiker eigentlich schon oder ein anderes Wort dafür für den DDR-Bürger?
Bleiben wir mal bei dem Verschwörungstheoretiker erstmal und ich will die Frage nochmal klar beantworten. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, weil ich mich nicht mit der Theorie über Verschwörungen auseinandersetze. Die Zeit habe ich gar nicht. Es wäre schön, wenn es einen gäbe. Und das habe ich ja auch geschrieben, dass Karl Popper einschränkungsweise, den würde ich dazu zählen. Er hat sich ein bisschen intensiver mit dem Prinzip, wie Verschwörungen laufen, mit dem allgemeinen Prinzip auf der Metaebene auseinandergesetzt. Da würde ich sagen, mit Einschränkung, das könnte ein Verschwörungstheoretiker sein. Aber wir bräuchten heute echte.
Ja.
Die nämlich also
die eine Analyse der machen, wie Verschwörungen aufgebaut sind.
Weil dann erkennen wir viel schneller die wahren Verschwörungen, die stattfinden. Das heißt also, Verschwörungstheoretiker wird in einem völlig falschen Kontext angewandt. Ist halt ein Kampfbegriff geworden. Mhm. Wir wissen ja, wo es herkommt. Also der Begriff ist natürlich älter, aber als Kampfbegriff ist er neu erfunden worden, ja damals durch die CIA. Sie kennen ja die Geschichte mit dem Warren Report, wo man die Leute da
versucht, auszugrenzen. Wer die Geschichte von JFK nicht glaubt, der ist automatisch ein Verschwörungstheoretiker, also letztlich ein Spinner nicht ernst zu nehmen. Aber zurück nochmal zur DDR, gab es das auch, dass man da Verschwörungstheoretiker war? Das gab das Wort dort nicht, ich habe es alles benutzt. War man Systemfeind oder was war man? Geht doch nach drüben, haben Sie wahrscheinlich nicht gesagt, aber was war man, wenn man große Zweifel am Politbüro geäußert hat, dass es da Gemauschel gibt?
Ja, das ist schon Feind des Sozialismus gewesen, muss man sagen. Also das war auch eine sehr starke Ideologie und natürlich heißt das nicht gleich. Es kommt auch ein bisschen auf die gesellschaftliche Stellung an, die man damals hatte, ja, wo man, ob man nun ein Lehrer war, ob man in einem bewaffneten Organ gedient hat.
Schönes
Wort. Die Organe. Ja. Ja. Wenn also in der Arbeiterschaft, in der ich ja groß geworden bin, da hat man sich ganz normal unterhalten und hat man auch gesagt, was ist denn das für ein Dreckssystem hier?
Ja.
Die können ja gar nichts. Und die da oben, da hauen sich die Taschen voll.
Ja.
Also es haben genauso die gleichen Automatismen funktioniert.
Mhm. Mhm. Lassen Sie uns an dieser Stelle zu Ihrem Aufsatz kommen, den ich nur dringend empfehlen kann. Paranoia, Wahn und der Dritte Weltkrieg. Erklären Sie mal aus Ihrer Sicht, was ist denn Paranoia?
Also immer wieder bei Angst. Also ich sehe Paranoia als eine übersteigerte Angst. Eine Angst, die uns gefangen nimmt und die quasi unser Handeln bestimmt.
Und die wie als real dann, also gar nicht mehr für uns als Wahnvorstellung, sondern das ist die Wahrheit für uns. So funktioniert?
Genau, also Angst, die wir nicht reflexiv verarbeiten. Angst als Emotion, die uns gefangen nimmt. Und das ist wie so eine Paranoia. Und dann müssen wir natürlich reagieren. Mhm. Es gibt für mich drei Möglichkeiten, auf Angst zu reagieren. Flucht, sich totstellen oder angreifen. Und bei uns wird es ja so gemacht, und das ist immer sehr schön, das sieht man bei den Medien, wie sie diese russische Bedrohung aufbauen. Wir haben keine Chance, wir müssen die angreifen. Also die letzte Wahl, die Angst uns vorschreibt, darauf wird immer wieder hingewiesen. Greift die an. Das ist eine Gefahr. Greift sie an.
Also mit Flucht und Totstellen ist es nicht getan. Jetzt müssen wir...
Genau. Wir sind in die Enge getrieben. Ja, also die Flucht, das hängt ja mit der Distanz ab, die man hat, zu der Bedrohung, die man sieht. Also man wird in der Regel, wenn der Energieaufwand nicht zu groß ist bei einer Bedrohung, einfach gehen. Man wird sich ihr entziehen. Und alles ist gut. Dann gibt es noch diese Möglichkeit, dass man also paralysiert ist. Also das ist ja auch ein unterbewusster Prozess, dann stellt man sich einfach tot, vielleicht wäre ich nicht gesehen. Passiert hier übrigens auch in unserer Gesellschaft, dass viele Leute wie paralysiert sind, dass sie zu keinen aktiven Handlungen mehr fähig sind, weil sie ja quasi ständig überschüttet werden mit Angsttriggern.
Nimmt das Ihrer Meinung nach zu, dass man den Demokraten dadurch lähmt, dass man ihn überinformiert und zwar vor allem mit Angst anfüttert? Ist das eine Methode?
Ich denke schon. Weil man mit solchen Methoden hat man schon immer praktische Politik verwirklicht. Und das war ja damals auch so. Es gab ja, wenn wir von dem Paranoia-Artikel jetzt mal ausgehen, sehr handfeste wirtschaftliche Interessen zum Beispiel, das zu machen. Wenn man jetzt sich die USA anguckt, 1945, das Land hatte eine Rüstung aufgebaut ohne Ende. Die hatten Wirtschaftsressourcen ohne Ende und die wären in ein tiefes Loch gefallen.
Die mussten ihre Produkte verkaufen. Dazu musste ein Feindbild her. Da steigen wir ein. Die NATO wird gegründet, 1949. Übrigens erst Jahre später, 1955, der Warschauer Pakt als Reaktion darauf. Weil wir heute immer sagen, der Warschauer Pakt kommt. Der Warschauer Pakt hat auf die NATO reagiert. 1949 die Gründung. Sie beschreiben in Ihrem Artikel, die Stimmung in den USA wäre, ja, Panik habe ich da gelesen. Können Sie mal beschreiben, der Russe kommt. Wie war das damals in den 45er Jahren und vorher schon, bis man die Schritte zur NATO?
Also die Paranoia in der Bevölkerung, die ist ja so richtig erst aufgekommen nach 1949. Also diese Kommunisten-Hetzjagden Anfang der 50er, McCarthy-Ära, genau. Ja. Also dort ging es wirklich um eine Paranoia, die innerhalb der gestaltenden Elite der USA immer weiterentwickelt wurde und die immer wieder angeheizt wurde.
Wie hat man das gemacht?
Man hat also das, was man heute macht. Man redet eine Bedrohung hoch. Und man ist natürlich emotional gefangen in seinen Ängsten. Und deswegen ist es auch legitim, dass man dagegen was tut.
Man informiert sich über die Kanäle und die sagen alle dasselbe, da muss was dran sein.
Genau.
Jemand, der die Kanäle nur so kennt und gar kein Vorher-Nachher kennt, der nimmt das so auf und das ist da. Also man hat den Leuten... gab ja auch diese Übung, wenn eine Atombombe kommt und du bist in der Schule, gehst einfach unter deinen Tisch.
War das war dann schon in den 50er Jahren.
Genau.
Weil man darf ja nicht vergessen, es ist ja nicht bloß, dass die NATO 1949 gegründet wurde und erst 6 Jahre später der Warschauer Pakt. Es war ja genauso mit der Atombombe. Das Irre in den USA, dass man also quasi diese Übung gemacht hat, sich vor einer Atombombe zu verstecken, ist ja erst dann passiert, als die Sowjetunion ihre erste Atombombe überhaupt gezündet hatte.
August.
Das war 1949. Ja, ja. Und da hatte die USA Hunderte und hatte schon Dutzende Pläne ausgearbeitet, wie man seinen Gegner, den man da wahrgenommen hat, zerbombt.
Darauf kommen wir, wird Ihrem Artikel auch detailgetreu beschrieben, dass man denkt, das kann ja gar nicht wahr sein, das ist jetzt ein schlechter Film. Nein, das ist geplant gewesen. Aber lassen Sie uns nochmal drauf kommen. Also der Zweite Weltkrieg lag ein paar Jahre hinter der Welt. Hiroshima und Nagasaki waren geschehen. Sie beschreiben in Ihrem Artikel eben auch, es war gar nicht notwendig, das zu tun, aber Truman hat gesagt, weil wir die Bombe erfunden haben, haben wir sie eingesetzt. Vielleicht kurz dazu, man hat lange trainiert Japan anzufliegen mit einzelnen Bombern, damit man dort sagt, da passiert nie was, dass sie gar keine Jets aufsteigen lassen. Wie hat man Nagasaki und Hiroshima, wie hat man das vorbereitet?
Ja, also da sieht man, das war ein Experiment. Das Zitat ist sehr wichtig. Das ist nämlich also typisches psychopathisches Denken. Sowas. Wir haben was, also machen wir es. Alles, was möglich ist, tun wir, setzen wir um. Aber menschlich sein heißt auch Grenzen setzen. Heißt, über Folgen nachzudenken und nicht einfach grenzenlos alles weiterzutreiben, nur weil es einfach mal geht, technisch geht. Und diese Leute waren grenzenlos. Das ist Wahn. Das ist also das zweite Schlagwort im Artikel, warum ich das dort aufgeführt habe. Ja, und es war ein Experiment an Menschen.
Wie hat man die Japaner vorbereitet? Die Amerikaner haben doch immer einen Jet drüber geschickt. Können Sie mal beschreiben die Situation? Wie hat man das gemacht?
Ja, das ist ähnlich wie Dresden, ja. In Dresden hat man natürlich diesen Test nicht machen können, dass man ein einzelnes Flugzeug über die Stadt schickt und dann quasi die Fliegerabwehr der Stadt
testet.
Konditioniert.
Oder
konditioniert, ja. dass er eben gar nichts mehr machen irgendwann.
Ja, weil die nur so drüber fliegen, das ist wieder genau. Der einzelne Flieger. So hat man das gemacht, ja.
Genau. Dort ist halt in großer Höhe ein Bomber, ein US-Bomber, über Hiroshima geflogen, also eine Stadt, die unzerstört war, hatte Rüstungsindustrie, aber war vor allem eine zivile, ganz normale zivile Stadt und sie war unzerstört. Das ist wichtig. Und man hat also so lange diesen Bomber da fliegen lassen, bis kein Abfangjäger der Japaner aufgestiegen ist, um diese Maschine zu bekämpfen.
Nach dem Motto, die fliegen da noch drüber.
Genau, Konditionierung halt.
Ja.
Hat die eine Bombe, müssen wir mit leben, ist nicht groß gefährlich.
Und dann hat man sich entschlossen, eben doch im August 2 Bomben abzusetzen, Hiroshima und Nagasaki. Und da stieg eben auch gar keiner mehr auf.
Richtig.
Es waren ja 2 unterschiedliche Bomben. Können Sie mal beschreiben, warum unterschiedliche Bomben?
Weil unterschiedliche Technologien. Und unterschiedliche Technologien muss man testen. Das eine war so eine klassische Uranbombe, das andere war Plutonium. Und
da wollte man einfach sehen, welche Schlagkraft die haben, was ist die Wirkung am Boden.
Ja, viele fragen sich, warum nach Hiroshima auch noch Nagasaki so eine Bombe bekommen hat. Aber es waren eben 2 unterschiedliche Technologien. Und beide mussten getestet werden. Mhm. Unbedingt getestet werden.
Ja.
Und jeder, also auch Eisenhower, also einer der bekanntesten Generäle im Zweiten Weltkrieg und später Präsident, hat gesagt, es gab überhaupt keine Notwendigkeit, diese Bomben zu werfen. Es gab auch, das Argument war auch nicht schlüssig zu sagen, wir haben damit Opfer unter den US-Soldaten verhindert. Mhm. Zumal ja damals es so war, was viele eben auch nicht wissen, dass die Japaner im Prinzip die bedingungslose Kapitulation schon angeboten hatten.
Ja.
Das Einzige war ja dieser einzigartige Status des japanischen Herrscherhauses, des Kaisers. Und nur darum ging es noch.
Ich möchte mal das Zitat auch bringen, was Sie im Buch, im Aufsatz auch schreiben, was Eisenhower damals, der Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte in Deutschland, gesagt hat, der später sich dazu geäußert hat, eben zu diesem Abwurf der Bomben. Er schreibt: Erstens glaube ich, Japan wäre bereits besiegt, sodass der Atomwaffeneinsatz völlig unnötig wäre. Und zweitens war ich der Meinung, unser Land sollte es vermeiden, die Weltöffentlichkeit dadurch zu schockieren. Also er wusste auch schon, dass Menschen sich darüber empören würden, vor allem wenn sie die Bilder am Boden sehen. Das Argument, der Atombombenabwurf würde viele amerikanische Soldaten das Leben retten, halte ich nicht für legitim. Woher sind denn die ganzen Quellen? Wie haben sie sich da rangewagt? Sie haben jetzt auch viele Dokumente sind ja in dem Aufsatz mit drin. Wie war das an dieser
Stelle gekommen? Also das ist natürlich ein großer Vorteil des Internets, ja. Also wir sehen viele Bedrohungen im Internet, aber insgesamt ist die Freiheit im Internet an Informationen ranzukommen, die ist so enorm. Das, was man heute kann, auch als Blogger, das war noch vor 15 Jahren undenkbar.
Ist das das, was Sie feiern an der Digitalisierung und an der Globalisierung? Naja, Globalisierung bedeutet ja auch Globalisierung vor allem von Ideologie. Mit allem, was man konsumieren kann, muss man sich die Frage stellen, wer kann da anbieten, wem gehören die Netzwerke, die haben einen Vorteil.
Ja. Ja,
muss man sehen.
Das
schon die Sprache ist der Vorteil, das ist Ihre Sprache.
Also was die Vernetzung betrifft, digitale Vernetzung, das ist natürlich ein bisschen kompliziert. Eigentlich ist es ja eine Elitenidee. Wurde ja von der amerikanischen Rüstungsforschung vorangetrieben, da war dieses DARPANET und ist dann auf Universitäten ausgeweitet worden, aber eigentlich war es ein Mittel des Krieges.
Ja, klar, das Internet, wie wir es heute kennen, ist ein Abfallprodukt.
Ja.
Von militärischer Kommunikation.
Ein positiver Kollateralschaden,
so kann man es sagen. Auch das, was wir heute am Mobiltelefon an GPS drin haben, ist eigentlich, wo ist mein Soldat?
Ja,
jetzt weiß ich auch, wo ich bin, ja.
Genau. Richtig.
Ja.
Auch dieses Galileo, was hier in Europa hochgezogen wurde, sollte man auch nicht vergessen, ist auch ein militärisches Projekt, weil viele sich dahinter verstecken und sagen, jetzt haben wir ein ziviles Satellitennavigationssystem. Leider ist es eben so, dass die großen westeuropäischen Nationen die Kriegsagenda, die die USA bisher betrieben haben, nahtlos weiterführen wollen. Ja,
also wenn wir uns jetzt im Moment das von den USA ein wenig entfernen, von über eine europäische Armee nachdenken, damit begraben wir auf gar keinen Fall koloniale Kriege.
Die Aufgaben stehen nach wie vor,
so ist das. Sind Sie eigentlich von dieser Entwicklung enttäuscht? Weil das geht ja jetzt durchgängig so. Wir haben uns ja lange hinter dem Amerikaner versteckt, der uns befreit hat, sage ich jetzt mal, und der aber auch Sachen von uns verlangt, die wir nicht wollen. Aber wenn wir in der eigenen Verantwortung sind, machen wir doch so ähnliche Dinge.
Nicht mehr.
Also nicht enttäuscht?
Nicht mehr enttäuscht. Es ist so. Also wer den Vertrag von Lissabon liest, der sieht genau die Agenda. Die Militarisierung der EU war von Anfang an festgeschrieben in diesem Vertrag und sie wird einfach jetzt gelebt. Mhm. Überall gelebt. Wir sehen es in Syrien, wir sehen es in Afrika. Die Dinge sind im Fluss und da können wir uns zwar dreimal drüber aufregen, bloß wenn sich das gesellschaftliche Verhalten nicht ändert zu diesen Sachen.
Also die Haltung dazu.
Die Haltung dazu, ja. Mhm.
Lassen wir uns zum Aufsatz zurückkehren. Sie sprechen da Pläne ganz konkret an, die NATO schon vorher, aber dann, als sie entstanden ist, offen wirklich geplant hat. Grand Area Planning.
Hier müssen wir ein bisschen was korrigieren. Wir wissen natürlich beide, die NATO wurde erst 1949 gegründet. Es waren keine NATO-Projekte, es waren US-Projekte. Ja. Und sehr interessant ist die Rolle von Winston Churchill. Dieser Kommunisten.
Der ja ein ganz gutes Image immer noch hat. Übrigens, das wissen viele nicht, er war Literatur-Nobelpreisträger. Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? So. Er war kein dummer Mensch. Es war jetzt kein Mann, der frei von intellektuellem Denken war. Aber es hat ihm offensichtlich, was das angeht, also den Hass auf Kommunisten, das hat ihm da nichts gebracht.
So ist das. Mhm. Kluge, intellektuell starke Menschen sind eben kriegstauglich.
Auch.
Das macht vor keinem Menschen Halt. Mhm.
Lassen Sie uns über Grand Area Planning nennen. Was war das?
Grand Area Planning, das geht ja schon wieder ein bisschen zurück. Ja,
das war ja bevor,
Das basiert da auf Ideen aus dem Council on Foreign Relations aus den 30er Jahren. Und das war ein Großgebietsplan, so kann man es ja übersetzen, dieses Grand Area Planning. Und das hat bestimmte Regionen der Welt eingeschlossen. Mhm. Zum Beispiel Indonesien gehörte dazu, Japan, China, der Nahe Osten. Wen wundert's? Lateinamerika und auch Europa.
Mhm. Und damit auch Russland?
Nein, Russland gehörte nicht dazu. Mhm.
Aber der Griff nach der Welt, wie wir den heute ja auch erleben von diesem Imperium, damals war das britische Imperium am Start, wenn man das liest und guckt, wann das erdacht wurde, sagt man, das ist doch ganz aktuell.
Ja.
Das ist doch eigentlich eine Zustandsbeschreibung der Gegenwart.
Es ist ja nur ein Plan. Ja. Paranoide haben ja ständig Pläne. Also Mackinder und Brzezinskis Pläne, wie man jetzt die Welt neu gestaltet und wie man quasi Russland als große Territorialmacht einzäumt, Sanitärkordon oder wie man das nennt. Ja. Das sind auch Pläne, die in dieser gleichen Richtung marschierten. Aber der Grand Area Plan war etwas anderes. Da ging es tatsächlich um die wirtschaftliche Ausbeutung von Ressourcen. Und man hat damals einfach mal festgestellt, es gibt ein Rohstoffproblem in den USA. Unsere Rohstoffe reichen nicht, also müssen wir sie woanders holen. Da müssen wir mal gucken, wo es welche gibt, wo es wichtig ist. Und dann ist, natürlich muss man wissen, dass der Council finanziert wurde durch Carnegie, durch Rockefeller, durch JP Morgan damals. Also waren schon sehr starke wirtschaftliche Interessen dahinter, Privatinteressen. Und diese Leute sind direkt in die US-Botschaft reinmarschiert und haben gesagt, wir haben ein Problem, wir müssen das lösen. Wir haben ein Rohstoffproblem, wir müssen das lösen. Und es ist tatsächlich so gewesen, das Zitat habe ich jetzt nicht vor mir, dass schon etwa 1941 der Council mit dem US-Außenministerium komplett vernetzt war. Und das US-Außenministerium hat sich diese Studies, das waren so 682 Studien, alle vom Council erstellen lassen. Finanziert von Rockefeller.
Also ein Think Tank, der ganz klar wirtschaftliche Interessen verfolgt. Richtig. Damals ganz wichtiger Sprecher auch, Walter Lippmann, die öffentliche Meinung, ganz frühes Werk, in Deutschland 61 übrigens erschienen. Auch ganz klar schon gesagt, wie wichtig das ist eben, dass es zwei Fronten gibt, also die militärische Front, aber eben auch die öffentliche Meinung. Das wurde damals alles schon...
Also weil wir bei Walter Lippmann sind, da werde ich doch mal die Brille nehmen und mal zitieren. Ja. Also, weil hier kommen wir nämlich wieder auf die repräsentative Demokratie und die Eliten spielen auch mit dieser repräsentativen Demokratie und sind sich auch gar nicht irgendwie zu blöd, das einfach auch so festzuhalten, dass die betreute Masse gelenkt werden muss.
Mhm, ja.
Und bei Walter Lippmann ist es ja auch so, dieser Mann war ja nicht bloß Journalist, nicht bloß Pulitzer-Preisträger. So wird er ja immer so dargestellt. Er war einer der Vorsitzenden des Councils.
Genau.
Und er war Berater von dem US-Präsidenten Wilson und auch späteren Präsidenten, übrigens gemeinsam mit Edward Bernays. Walter Lippmann war gemeinsam mit Bernays und Wilson in Versailles.
Bernays Propaganda 1928, für alle, die es nicht wissen. Mhm. Also da sieht man eben das, was wir heute erleben an Meinung oder was wir zitieren, das sind eigentlich alles Dinge, die wir von diesen Menschen bekommen haben. Also sie haben dafür gesorgt, dass wir nur ihre Ansichten kennen und der Rest wurde verschleiert. Aber zitieren Sie ruhig,
Walter Lippmann. Ja, ich gehe mal auf das Zitat. Das ist... Von ihm kommt ja auch der Ausdruck Gatekeeper. Und der beschreibt eben, was wird der Öffentlichkeit vorenthalten, was wird weiter befördert. Zitat: Jede Zeitung ist, wenn sie den Leser erreicht, das Ergebnis einer ganzen Serie von Selektionen, was der Gatekeeper ausfüllt, indem die Auswahlregeln der gleichgeschalteten Journalisten weitgehend übereinstimmen, kommt so eine Konsonanz der Berichterstattung zustande, die auf das Publikum wie eine Bestätigung wirkt. Alle sagen es, also muss es stimmen.
Sie besprechen hier den Alpha-Journalisten.
Und jene oben beschriebene, stereotypengestützte Pseudo-Umwelt in den Köpfen des Publikums installiert. Und die Wikipedia hat auch ein super dieses Demokratieverständnis von Lippmann zitiert. Also das ist ja bei der Wikipedia nicht jetzt so selbstverständlich bei so einem Thema. Aber es sind auch bloß Menschen. Mhm. Und dort haben Menschen, finde ich, gute Sachen geschrieben. Nämlich die sehr kleine Klasse der Spezialisten, wir reden vom Selbstverständnis von Walter Lippmann, wird aktiv mit den Angelegenheiten des Allgemeinwohls betraut. Diese Männer analysieren die Lage der Nationen und treffen Entscheidungen auf politischer, wirtschaftlicher und ideologischer Ebene. Ihr gegenüber stehe die Klasse der den Spezialisten überlassenen Handlungsobjekte. Nach Lippmann die verwirrte Herde, vor deren Getrampel und Gelärm die Spezialisten geschützt werden müssten. In einer funktionierenden Demokratie, habe die Masse der Menschen, die Herde, laut Lippmann lediglich die Befugnis, die Spezialisten zu wählen und den Rest der Zeit mit Grasen zu verbringen. Walter Lippmann,
ja.
30er Jahre des 20. Jahrhunderts.
Das sehen wir natürlich auch heute. Das sind dann eben auch diese ganzen NGOs, die wir haben, von NATO bis WTF und so weiter. Das hat alles damit zu tun. Mausfeld beschreibt es in seinen Aufsätzen ja auch, in seinen Vorträgen auch ganz gut. Edward Bernays sagt auch, und der rechtfertigt das auch, also ich habe mal versucht, mich in ihre Lage zu versetzen, dieser Leute, um zu verstehen, warum sie so denken. Weil ich gehe nicht davon aus, dass sie alle nur bösartig waren, sondern eher so... Ich bin so der Vater, man muss die Kinder schützen, die sind immer ziemlich dicht am Abhang. Das wäre sonst unterlassene Hilfeleistung. Die haben gesagt, Demokratie bedeutet, jeder kann sich äußern. Dann sind ganz viele Menschen da draußen, die verrückte Ideen haben. Und damit wir überhaupt mal zusammen was machen können, wenn wir ein Schiff bauen wollen, müssen wir sagen, hör zu, das stellen wir hinten an, das ist wichtig. So führen wir die Menschen. Das ist gar nicht schlecht, das ist gut. Sie geben von sich aber immer vor, das wäre alles selbstlos. Das ist das Dilemma. Es ist natürlich nie selbstlos und es verfolgt immer Interessen. Es sind wirtschaftliche und damit auch politische Interessen. Wo wir damit sind, sehen wir heute, weil was Sie gerade beschrieben haben, ist eben ganz klar das, was wir bei der Presse sehen, wobei Ihnen der Hammer spätestens mit der Ukraine gefallen ist. Das hat ja sehr erfolgreich über Jahrzehnte funktioniert. Ich glaube, wenn Sie das heute in einer größeren Runde irgendwo vorlesen würden, da würden immer noch sehr viele Menschen, die da runter groß geworden sind und dieser Glocke Ihnen nicht zustimmen, sagen, Sie sind doch ein Propagandist, gehen Sie nur nach drüben. Warum fällt es so schwer zu sehen, dass man gelenkt wird? Nicht wurde, sondern wird. Warum fällt das so schwer, das zuzugeben?
Weil das ganz, ganz tief in unserer Persönlichkeit steckt. Das ist unser Ego, was da angegriffen wird. Das ist unser Selbstverständnis. Und heutzutage stellen die Leute quasi Meinungen mit der Identifikation des eigenen Egos gleich. Das heißt, wenn ich nicht recht habe, bin ich persönlich, tatsächlich persönlich getroffen. Es geht also nicht mehr um eine Meinung, eine Idee, sondern es geht um mein Ich. Und das ist existenziell. Deswegen reagieren die Menschen auch so, fangen sich an zu verteidigen. Mhm. Also werden sie auch irrational. Das ist ja eine Emotion.
Also eigentlich verteidigen sie die von außen aufgenommene Meinung. Sie verteidigen eigentlich ganz persönlich die Meinung Klaus Klebers, ohne das zu wissen. So, das passiert ja.
Richtig, weil sie in einer Ideologie gefangen sind. Mhm. Das heißt, sie holen sich eigentlich ihre Identifikation von draußen. Diese Identifikation wurde ihnen übergeholfen.
Mhm. Kann der Mensch denn eigentlich ohne von außen das zu übernehmen, eine Überhöhung zu haben, kann er denn eigentlich damit existieren? Also die Frage ist natürlich sehr soziologische. Der Mensch ist ja auch ein Herdentier, das muss man da klar sehen, keiner kann alleine überleben. Da nimmt er ganz gerne, um sich auch zu sozialisieren, nimmt er die Meinung des Alpha-Männchens an. Geht es denn eigentlich ohne? Oder muss man zugeben, dass man mehr oder weniger immer jemanden hat, den man dann stattdessen akzeptiert? Dessen Meinung akzeptiert, dann ist man eben jemand, der akzeptiert, der zitiert halt dann eben immer kein FM, aber es ist sowas Ähnliches letztendlich.
Also wir sind biologische Wesen. Und wir gehen in so einen Kampf und weil wir das tun, scheint es etwas völlig Natürliches zu sein. Sonst hätten wir es nicht in uns und könnten es nicht leben. Also deswegen, also glaube ich schon mal, dass wir reden ja von Macht- und Herrschaftsdenken. Und Macht- und Herrschaftsdenken halte ich erstmal per se nicht für negativ oder positiv. Es ist einfach da.
Wie die Schwerkraft.
Ja. Und offensichtlich hat es auch Gründe, dass es da ist. Sonst würden wir heute nicht existieren.
Aber Macht hat ja auch einen magnetischen Effekt. Macht zieht ja auch an. Also Erfolg zieht Leute an, die das bewundern. Das hat, sonst würde man, also wenn sich eine Person, es müssen nicht unbedingt mehr Männer sein, sich einen Sportwagen zulegt, dann weißt du ja, warum die Person, warum sie es hat einen Effekt. Der Effekt funktioniert.
Genau. Ja. Machtdenken ist aber unreflektiert. Und das hat auch seine Gründe. Also ich gehe immer gerne auf das Beispiel mit einer Katastrophe. Psychopathen sind am besten geeignet, Katastrophen zu steuern. Echte Katastrophen. Nehmen wir meinetwegen Hochhausbrand. Leute müssen gerettet werden. Sie und ich, wir fangen an zu reflektieren. Was machen wir jetzt am besten? Weil wir ja empathisch sind. Weil uns das Schicksal der Menschen nicht egal ist. Wir können hier einfach irgendeine Entscheidung treffen. Skrupellos. Ohne unsere Gefühle auszuschalten. Hilft uns aber in dem Hochhaus nicht. Mhm. Der Psychopath trifft eine Entscheidung. Vielleicht nicht immer die richtige. Aber trifft eine Entscheidung. Also er holt die Leute aus dieser Starre, dieser Bewegungslosigkeit, vor allem gewinnt er Zeit. Weil es geht um eine existenzielle Situation. Das heißt, ich bin der Meinung, dass psychopathisches Verhalten also durchaus ein normales Verhalten ist. Aber ich meine eben alles an seinem Platz. In unserer Gesellschaft wird aber ständig psychopathisch gedacht, also nicht nur von Psychopathen.
Hat das mit dem Zeitdruck zu tun, der künstlich aufrechterhalten wird? Es muss alles ganz schnell gehen.
Richtig.
Auch, obwohl die eigentlich Zeit zum Nachdenken und nachzuberschlafen hätten.
Und das ist ja auch interessant, auch in der linken Bewegung. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen die Welt retten. Wir hatten nie Zeit. Von der Warte aus zu denken, wir hatten nie Zeit, die Welt zu retten. Das geht doch schon seit Jahrhunderten so. Wir sollten uns mal langsam Zeit nehmen, die Welt zu retten. Mhm. Fangen wir doch einfach mal mit kleineren Brötchen an.
Ich hab das erste Brötchen. Der totale Krieg, die nicht so denken wie wir, das war lange Zeit die UdSSR. Mhm. Der Westen, die NATO, wollte die UdSSR mit Atomwaffen einäschern, sie wirklich vernichten. Das war wirklich der Plan. Dieses Denken, also ist noch bösartiger, weil man sogar Erzfeinde, noch während sie Erzfeinde waren, benutzen wollte, um gegen den Erzfeind von übermorgen zu kämpfen. Ich möchte hier mal den US-Präsidenten Harry Truman zitieren, wo ich denke, das wurde auch neulich auch von Stratford nochmal so ausgeäußert. Wir befinden uns mitten im Zweiten Weltkrieg. Russland und Deutschland führen miteinander Krieg. Die Deutschen haben die Russen überfallen. Nichts mit nichts Angriffspakt. Und dann sagt Truman, habe ich bei Ihnen auch nochmal gelesen, wenn wir sehen, dass Deutschland siegt, sollten wir Russland helfen. Wenn wir sehen, dass Russland siegt, sollten wir Deutschland helfen und ihnen diese Weise gestatten, so viele wie möglich umzubringen, wenn ich auch nicht unter keinem Umständen einen Sieg Hitlers erleben möchte. Also, dass wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, aber die müssen sich auch schon streiten. Später gehen die USA und die NATO dazu über, wirklich konkret bis 1977, muss man sagen, einen Plan auszuhacken, der dann nur aus technischen Gründen nicht umgesetzt wurde. Die UdSSR, sehr viele Großstädte atomar einzuäschern. Als Sie das recherchiert haben und niedergeschrieben haben, fiel Ihnen das leicht? Konnten Sie das glauben?
Das habe ich schon geglaubt. Also es gibt ja die Dokumente. Also man kann es ja heutzutage prüfen.
Was war denn für Sie das Motiv, sich damit zu beschäftigen? Also bricht da nicht eine Welt zusammen?
Also dort, also gerade bei diesem Artikel ging es zum Beispiel tatsächlich um die Auflösung eines Narrativs, das uns erzählt wird. Ich habe übrigens einen Artikel aus dieser Zeit geschrieben, auch von der Berlin-Blockade, der auch eben sehr interessant ist, wo in den Leuten so fest drin ist, dass die hilfsbereiten US-Amerikaner uns gegen die bösen Russen in West-Berlin verteidigt haben und eine Hungerkatastrophe verhindert haben. Wo so viele Lügen drin stecken in diesem Narrativ. Und bei dieser Geschichte mit den Atomwaffen, es wird ja immer so gesagt, die machen doch das Gleiche. Die machen alle das Gleiche.
Wir müssen uns wehren, bevor die uns abschrecken.
Die Russen. Und da ging es mir wirklich für ein Publikum einfach eine andere Variante aufzuzeigen und das vor allem mit Quellen zu belegen. Ich habe gemerkt, also eine der größten Schwächen vieler alternativer Online-Plattformen sind die Quellen. Ich weiß natürlich inzwischen auch durch den Rubicon, dass man Artikel auch ohne Quellen gestalten kann, dass es völlig legitim ist. Mhm. Teil der Journalistik.
Aber wenn man solche Geschütze aufhört, hilft das, was die Glaubwürdigkeit angeht.
Und die Leute gucken danach. Und ich kenne viele, die sagen, wir gucken uns jede Quelle von diesem Artikel an.
Aber das müssen wir eigentlich begrüßen, dass Menschen jetzt anfangen, absolut, Medien mal wirklich auch als das ein Angebot, Gegencheck.
Richtig, ja. Richtig. Reflektieren.
Mhm. Na? Was war das für ein Plan?
Also, ich würde gerne bei einem Plan anfangen, der nicht mit Atomwaffen beginnt, sondern mit diesem Churchill-Plan. Wir hatten ja vorhin schon mal Churchill. Und das ist insofern interessant, weil wir da den Bogen wieder zur NATO spannen. Denn den Auftrag, den man da seinem persönlichen Berater Ismail Hastings gegeben hatte.
Später der erste Oberbefehlshaber der NATO.
Richtig. Ja,
das sind die Leute dann.
Und so läuft Vernetzung. Ja. Komischerweise war er erster NATO-Oberbefehlshaber und hat eben auch diesen Spruch da damals gelassen, die Deutschen niederzuhalten und kennen Sie vielleicht auch. Und die haben ja diese Operation Unthinkable, denke das Undenkbare. Und man muss sich das mal überlegen, 1944, es herrschte der Zweite Weltkrieg, es ging um die Niederschlagung
der Nazis.
Und da haben die Briten solche Pläne entwickelt, wie sie Russland schlagen können. Und diese Pläne waren fertig, 2 Wochen nach Ende des Zweiten Weltkrieges.
Unter Beeinziehung dessen, was an deutscher Rüstung noch da ist.
Richtig. Also
das ist ja das Verrückte. Wie können wir die Nazis jetzt benutzen, um sie gegen die in Stellung zu bringen, die Nazis besiegt haben, die Rote Armee?
Man hat in Schleswig-Holstein 100.000 deutsche Soldaten unter Waffen gehalten. Montgomery, auch eine sehr bekannte Figur, hat verboten, diese Waffen zu vernichten. Einfach um diese Division dann einzusetzen gegen die Sowjetunion, die ja geplant, das war ja in Jalta geplant, diesen Krieg dann im Osten fortzusetzen, um Japan niederzuschlagen.
Mandschurei, das war
die Mandschurei, die da ihre Truppen dann verlegen würde. Mhm. Also das war, wenn man sich das überlegt, das ist so hinterhältig, so perfide, was Angst in Menschen veranstaltet, dass die das als legitim ansehen.
Vielleicht für alle, die das nicht auf der Pfanne haben, man hat eben gesagt, die Alliierten haben den Deal ausgeheckt, wir schicken die Russen mit ihren Truppen jetzt raus aus Europa, die sollen den Krieg weiter mit uns gemeinsam gegen Japan führen und wenn sie ihre Truppen abziehen, herrscht ja hier praktisch ein Vakuum, dann haben wir deutsche Truppen, mit denen wir die restlichen Russen kaputt machen und dann übernehmen wir. Hm. Das war die Idee des Westens. Hinterhältig ist schon so.
Und das wusste die Sowjetunion natürlich. Ja. Ich habe ja bei Ihnen in Umberto Ecos Bibliothek auch ein Buch von Falin gesehen.
Ja.
Und Falin hat das sehr, sehr schön beschrieben, was da für ein Spiel abgezogen wurde. Und es die Zehntausenden Opfer, hat er ja gesagt, die Sowjetunion noch beim Sturm auf Berlin verloren hat, das war ja ursprünglich nicht unbedingt so geplant. Aber als der Sowjetunion klar wurde, was da für Pläne gezaubert wurden, hat man natürlich gesagt, wir wollen bis zu einer bestimmten Demarkationslinie mit unseren Truppen vorrücken, um diese Pläne zu vereiteln. Mhm. Und man muss mal überlegen, es war Ende Mai 1945, als endlich auf persönliches Betreiben Stalins diese Truppen da entwaffnet wurden und auch die Oberbefehlshaber in Haft genommen wurden.
Mhm. Das muss man sich vorstellen. Ja. Also das waren nicht die Amerikaner, sondern das waren die Russen, die gesagt haben, diesen Leuten müsst ihr die Waffen abnehmen und da müsst ihr auch die Führungspersönlichkeiten, die müsst ihr jetzt mal aus Amt und Würden ziehen, die sind nicht, aber warum habt ihr die überhaupt noch? Da hat es den Russen gedämmert, was da passiert.
Also sie wussten das schon lange davor.
Trotzdem ist das Image ja eher anders, man kann dem Russen nicht, der Russe kommt, das ist ja noch bis heute ein Begriff, der Russe, wenn der Russe kommt. Wie ist denn dann dieser Artikel, wie ist der denn eigentlich aufgenommen worden? Der wurde ja auch gelesen. Haben die Menschen das geglaubt? Sie haben es mit zahlreichen Quellen und Originaldokumenten ja auch belegt. Das ist ja, hinterhältig trifft es eigentlich gar nicht. Das ist krank.
Ja, wenn... ist es krank? Ich weiß es nicht. Also wenn Menschen in Angst leben, machen die solche Sachen. Das ist irrational. Für einen, der von außen drauf guckt, ist das irrational. Mhm. Aber Churchill war wirklich ein überzeugter Kommunistenhasser, weil er Angst vor denen hatte. Er hatte vor dieser Ideologie Angst.
Und er dachte, übermorgen ist die Rote Armee in London.
Die haben wirklich gedacht, die Rote Armee wird die britischen Inseln besetzen. Das war ernsthaft seine Meinung. Mhm. Dass natürlich im Schlepptau solcher Menschen, die ideologisch dermaßen vereinnahmt von sich selbst sind, dass dann auch die Profiteure eines jeden Krieges oder einer jeden Hochrüstung hinterherlaufen.
Natürlich, das muss man sehen. Also der denkt darüber nach und da gibt es Leute, die sagen, das ist durchaus berechtigt, ich habe hier ein Produkt, damit kannst du das verhindern, die Rüstungsindustrie, die immer an beide Seiten verkauft.
Richtig.
Dieses Denken, dem Russen ist nicht zu trauen, da muss man mit allem rechnen, die setzt sich ja dann fort, indem man eben dann, jetzt sind wir dann schon bei den Atomwaffen, dazu übergeht, sagt, wir müssen, weil denen nicht zu trauen ist und die irgendwas in der Hinterhand haben, vor allem wenn sie sehr unauffällig sind, dann sind es die Schlimmsten, dann haben die irgendwas, das ist so gut getarnt, das ist noch viel schlimmer, als wenn die was vorbereiten würden, weil es kann nicht sein, dass sie nichts haben. Wir müssen dem zuvorkommen, wir müssen sie nuklear enthaupten. Können Sie mal beschreiben, es gab ja über viele Jahrzehnte, muss man sagen, immer wieder auch so abenteuerliche Namen dazu, was der grobe Plan was das alles, wo man sagen kann, das ist die große Gemeinsamkeit. Wie sollte das vor sich gehen? Wollte man eine Atombombe auf Moskau werfen? Oder was war so der Plan?
Ja, man hat sich, also die Pläne ähneln sich. Ne? Man hat sich die großen Städte der Sowjetunion hat man sich rausgesucht. Natürlich Moskau, Leningrad damals, und Novosibirsk, alle großen Städte. Und hat also wahlweise immer gesagt, die machen wir platt. Mal mit 30 Atombomben, mal mit 100, mal mit 150. Da ist ja so viel Glück dabei. Weil es hat damals immer nicht ganz gereicht. Man hätte ja gerne, aber es hat nicht ganz gereicht.
Also man hatte nicht genügend Atombomben oder es kam was dazwischen oder man war sich nicht ganz sicher, ob man doch alle erwischt und die vielleicht. Also nur deswegen hat man sich gemacht. Nicht, nur sag mal, wer hat das vor?
Wir, also Die Geschichte besteht auch aus Glücksumständen, das muss man wirklich sagen.
Ja, auch später,
man hatte zum Beispiel keine Abwurfmittel. Ja, man hatte nicht genug Bomber.
29er umbauen, das hat nicht geklappt.
Ja. Genau, die Silverplate und dann hat man ja diesen B-36-Bomber entwickelt, der dann auch die ganz dicken Dinger transportieren konnte. Und man hatte immer ein Ressourcenproblem, ist immer hinterhergehechelt. Weil auch die Pläne immer anmaßender wurden. Man hat einen Plan gehabt, dann hat man ihn eigentlich erfüllt, dann haben auch die Militärs gesagt, wir brauchen noch mehr. Müssen wir jetzt noch mehr rüsten. Mhm. Man ist also immer hinter diesem Größenwahnsinn hinterhergehäschelt. Und der Rüstungsindustrie war es recht.
Ja. Ja? Also dieser militärisch-industrielle Komplex wuchs natürlich mit dem. Und parallel dazu natürlich die Feindbildproduktion. Gibt es bei diesen Recherchen etwas, wo Sie gesagt haben, das hat Sie wirklich vom Hocker gehauen? Also wie dreist man und wie menschenverachtend man vorgehen wollte? Das waren jetzt nicht nur Planspiele, da gibt es eine Auftragslage, das muss erfüllt werden. Die Auftragslage oder die Anforderungsprofil kommt von den Militärs, kommt mal rüber damit. Gab es etwas, wo Sie gesagt, das kann nicht wahr sein, vor allem mit dem Datum,
also wann das passierte? Operation Unthinkable war schon für mich echter Hammer. Mhm. Dass die im Krieg also so präzise Pläne hatten und die auch teilweise schon umgesetzt wurden, das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Diese Atomkriegsszenarien, die dann ab 1945, also die USA aus einer Politik der Stärke heraus, also um ihre Macht zu demonstrieren und sozusagen ihren globalen Einfluss zu stärken, das hat mich jetzt nicht so überrascht. Mhm. Das massive Ausarten dieser Pläne vielleicht noch. Aber Operation Unthinkable mit dem Churchill, ist schon echt eine harte Nummer, was man da gemacht hat. Deswegen.
Wie beurteilen Sie denn heute die NATO, dieses große militärische Bündnis, was uns den Frieden in Europa gesichert hat?
Wesley Clark, der hat mal...
Der
Vier-Sterne-General, der mit den Ampullen hier, wir haben das Gift gefunden, ja. Die Biowaffen, die irakischen. Wofür er sich später übrigens entschuldigt
hat. Das war nicht Clark. Das war der Verteidigungsminister Powell.
Colin Powell. Ja. Ich meine auch Colin Powell. Okay. Danke für die Korrektur. Colin Powell hat nämlich zu Wendezeiten auch mal einen anderen Spruch losgelassen. Hilfe, uns gehen die Feinde aus.
Da sieht man, dass wenn man sich mit der Materie beschäftigt, durchaus auch Heiterkeit im Spiel ist. Ja, uns gehen die Feinde aus. Einen Feind braucht man schon.
Genau, ja. Daran sieht man eben, dass es ging nicht um die Sowjetunion. Es ging um Macht und Herrschaft und der Kalte Krieg war zu Ende und plötzlich war das Feindbild weg. Und mit Russland, das war ja dann Russland, hat man ja auch alles anfangen können. Man hat ja im Prinzip Russland zur Jelzin-Zeit unterworfen. Mhm. Der Ausverkauf Russlands zur Jelzin-Zeit ist ja...
Ja, Jeffrey Sachs war da beratend tätig. Ja. Man hat die Russen tatsächlich dazu überredet, kurz vor Federstrich war das die gesamte russische Erdöltechnologie und die Erdölressource, das gehört alles den Amerikanern. Und ihr dürft aber nach 25 Jahren, nachdem wir euer Öl rausgeholt haben, ihr kriegt keinen Dollar für das Öl, was wir rausholen, aber ihr dürft nach 25 Jahren die alten Anlagen behalten.
Der Council of Foreign Relations hat da Planung gemacht. Der hat zum Beispiel hochgerechnet, gibt es da einen sogenannten, der hieß Maddock, war beim Council. Der hat gesagt, wir können Russland kaufen. Also Sibirien können wir komplett kaufen, kostet 3 Billionen Dollar. Das hatten die ausgerechnet. Da sind die alle ihre Schulden los und wir haben Sibirien.
Ja. So, Alaska haben wir ja auch schon mal gekauft.
So. Für ein Apple und ein Ei. Das waren wohl 7 Millionen Goldrubel damals. Ja, also so lief das. Mhm. Und die haben also einfach die Werthaftigkeit in Geld berechnet, Russlands. Und haben gesagt, wir kaufen euch. Wir können es ja produzieren, das Geld. Ist ja kein Problem.
Aus der Sicht der NATO ist die NATO ja mit ihren durchgeknallten Plänen und mit dem, was sie dann auch gemacht hat, immer durchgekommen. Die NATO ist durchgekommen. Auch die Osterweiterung, klingt so harmlos, ist sie ja durchgekommen. Glauben Sie, dass man jetzt auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal Davos reflektiere, verstanden hat, dass das so nicht mehr weitergeht, weil jetzt durchaus andere Player sich wieder erholen und auf dem Weltmarkt erscheinen und sich das nicht gefallen lassen?
Also ich denke schon, dass es auch in dieser Elite, ich nenne sie mal Elite oder in den Eliten, genug Leute gibt, die ganz genau wissen, dass das so eigentlich nicht weitergehen kann. Also ich mache da auch keine Klassifizierung mit unten und oben und die haben es verstanden und die müssen wir bekämpfen, sondern also ich denke auch, diese Eliten sind vielschichtig und da herrschen verschiedene Strömungen und Meinungen vor. Das Problem ist bloß das Problem des Handelns. Wo soll das Handeln herkommen? Alle sind sie gefangen in Strukturen. Und das erleben wir hier unten, wenn ich jetzt in Hierarchien denke, was ich nicht will, dass man sagt, müssen wir halt machen. Ich kann es nicht ändern. Ich muss Geld verdienen. Also diese ganz normalen opportunistischen Begründungen, die wir alle in uns haben.
Also das Hamsterrad, in dem wir uns selbst...
Ja, genau. Das gilt natürlich für alle in der Gesellschaft. Es ist doch nicht so, dass die Eliten quasi außen vor wären. Die sind doch nicht glücklicher als wir. Ich möchte keine Elite sein. Weil ich jetzt 60 Milliarden Dollar auf meinem Konto habe, bin ich doch nicht glücklicher. Hat ja auch nichts mit so Verteilungskämpfen zu tun. Das ist absurd. Oder man ist paranoid und übt Macht und Herrschaft damit aus, wie Soros, der im vorigen Jahr in seine Foundation, ich habe es immer wieder gelesen, ich dachte, vielleicht haben die sich verschrieben, aber es waren 18 Milliarden US-Dollar. Der Mann verdient so viel Geld, dass er solche Batzen an Geld in seine Stiftungen reinstecken kann, die natürlich politische Arbeit betreiben.
Was treibt einen solchen Greis eigentlich um? Also er spart bestimmt nicht fürs alten Teil. Ist ihm langweilig? Ist er besessen? Ist er verrückt? Was ist da los? Ein Gestalter. Kein Oligarch. Gestalter klingt gut.
Oligarchen können auch Gestalter sein. Mhm. Hodorkowski war zum Beispiel so einer. Der wollte auch gerne gestalten dann. Mhm. Er wollte sein Geld einsetzen, um politische Macht zu erreichen. Und hat Gestaltungspläne gehabt. Deswegen ist er kaltgestellt worden. Soros ist so einer. Aus meiner Sicht ist das eben dieses psychopathische Denken, dass man sich anmaßt mit seiner Geldmacht und mit einer gewissen ideologischen Überhebung zu glauben, man kann ganze Gesellschaften gestalten. Mhm. Dann gründet man eben diese vielfältigen NAOs, man unterstützt politische Parteien, um sie zu lenken und zu steuern. Im Hintergrund quasi wie so eine Spinne im Netz.
So der Übervater. Und sich zu freuen, dass da destabilisiert wird und dass das alles ganz anders ist. Und da geht es ja nicht um Wirtschaft, dass da seine Joghurtsorte dann am Regal steht. Ich glaube, das ist viel zu simpel gedacht.
Der ist ja Hedgefonds-Milliardär, der Soros. Und es ist ja interessant, wenn der 2017 so ein Batzen Geld in seine Stiftungen reinstecken konnte, dann ist das für ihn immer ein Gewinngeschäft gewesen. Das macht er ja schon seit fast 30 Jahren. Das heißt, er hat ja immer gefördert und Unmengen gefördert. Es gibt ja hunderte Organisationen, die durch die Soros-Netzwerke gefördert werden. Und er hat aber immer verdient. Das heißt, seine privaten Interessen sind umgesetzt worden. Mhm. Und dazu sieht er sich mit Sicherheit selber auch noch als Menschenfreund. Ich mache es ja nur zu eurem Besten und verdiene ein bisschen was dabei.
Ich habe jetzt in einem Aufsatz gelesen, in einem ehemaligen Nachrichtenmagazin, dass er in Davos davor gewarnt hat, dass Facebook und Google zu mächtig werden würden. Dachte ich, da beschreibt jemand die Konkurrenz.
Ich hatte in unseren Kreisen auch schon so eine kleine Diskussion zu diesem Thema. Es ist lustig, dass das hier auch kommt. Ja. Ich bin am Freitag aus meinem Winterurlaub aus dem Erzgebirge nach Hause gefahren, habe die Fahrkarten für Ken Jebsen gekauft. Also nicht für Ken Jebsen, sondern für die Reise hierher. Mhm. Und ich bin in den Bahnhof rein und das erste war ein großer Bildschirm, in der ich das Gesicht von Soros sah und seine Statements, seine Weltuntergangs-Statements.
Mhm. Weltuntergang.
Da haben wir schon mal verschiedene Geschichten, die hinter dieser Geschichte stecken. Warum kommt das überhaupt? Was ist so wichtig an Soros, dass seine Worte über alle Kanäle verbreitet werden? Denn jeder wusste das. Jeder wusste, was Soros gesagt hat. So wird über eine Nachricht Stimmung verbreitet. Das ist also sehr zielgerichtet gewesen. Weil eigentlich ist das uninteressant, was dieser Kreis erzählt. Aber wir nehmen es auf, wir beschäftigen uns damit.
Also er wird den Weltuntergang sowieso nicht mehr mitbekommen.
Er erinnert mich an Brzezinski in seinen letzten Tagen, als er so eine Art Läuterung hatte. Ja. Brzezinski hat ja kurz vor seinem Tod noch ein Buch veröffentlicht. Und auch da haben mich Leute angesprochen, der ist doch gar nicht so schlecht, der hat ja auch reflektiert. Ja, und so ähnlich erscheint mir Soros derzeit. Weil er ja bei seiner Kritik, die er da äußert, ich nenne es jetzt mal Kritik, überhaupt nicht merkt, dass er eben der Gestalter des Ganzen ist. Dass seine aktive Aktie daran.
Jemand sitzt auf einer Bombe und sagt, das ist aber ganz schön gefährlich, was ich hier gleich rausjage. Genau. Das ist aber deine Bombe eigentlich.
Wollt ihr nie langsam mal was machen?
Ja.
Oder muss ich hier schon wieder helfen?
Ja das ist. Herr Frei, kommen wir mal direkt. Sie hätten es vielleicht nicht, aber direkt von Soros zu Ihnen. Sie sind ja auch Gestalter. Mhm. Was wollen Sie denn gestalten? Und was unterscheidet Sie denn, außer im Moment die Barmittel, wie Sie gestalten? Würden Sie anders gestalten, wenn Sie über diese Barmittel verfügen würden?
Bleiben wir erstmal bei Gestalter, weil Barmittel ist schon wieder speziell. Reden wir vom Gestalten. Ja? Wir gestalten ja alle. Wir gestalten auch, wenn wir es gar nicht wollen. Allein durch unsere Präsenz, durch unser Auftreten, durch unser Handeln gestalten wir. Und das ist auch genau das Gestalten, was ich für sinnvoll halte und fruchtbar. Es ist halt ein Angebot. Meine Gestaltung findet mit mir, durch mich, an mir statt und ist ein Angebot. Und Leute können sich dieses Angebot abholen. Sie können mich auch dazu befragen. Und sie können es auch lassen. Während der Gestalter vom Soros-Typ ist fest in einem Macht- und Herrschaftssystem verankert und hat eine unidirektionale Richtung. Das heißt, Er hat festgelegt, was gut und böse ist und gestaltet deswegen. Deswegen gibt es ja dieses Good Governance zum Beispiel, dieses Prinzip, was beim Greater Middle East, kennen Sie?
Ja.
Good Governance heißt, wir machen Regierungen besser. Wir haben festgestellt, dort gibt es Schwächen und das müssen wir besser machen.
Kann man das vergleichen wie mit einem Vater, der sein Kind davon zurückhält, dass es nicht über die rote Ampel geht? Ist das die Haltung? Das ist ja keine Bevormundung des Kindes, sondern es wäre von den Umstehenden eher, wenn man das Kind kann frei entscheiden. Nein, nein, das kann es noch nicht entscheiden, das überblickt die Situation nicht. Ist das diese Haltung, die uns verkauft wird? Das sind Überväter, die sorgen dafür, dass wir keinen falschen Fehler machen.
Man könnte es ja auch anders sagen. Der Vater bleibt vor der roten Ampel stehen und ein Kind, was lernt, wird fragen, warum bleibst du stehen? Dabei ist immer noch die Frage, wann bleiben wir an einer roten Ampel stehen? Mhm. Da bin ich jetzt mal wieder sehr provokativ. Ich bleibe nicht an jeder roten Ampel stehen, weil wir sind keine Maschinen.
Gibt es Ihrer Meinung nach Leute, die politisch so eine Fernbedienung haben, die die Ampeln jederzeit auf Rot schalten können, damit wir nicht in Bewegung kommen? Gibt es das oder ist das auch wieder eine Verschwörungstheorie?
Da müssten wir jetzt wieder über Verschwörungstheorien reden. Ich lasse mich von diesem Wort nicht vereinnahmen. Mhm. Das ist also keine Verschwörungstheorie, aber dass es solche Prinzipien gibt, Leute quasi immer wieder Futter vorzuwerfen, um sie, wie man sagt, eine Sau durchs Dorf zu treiben, das passiert, ohne Frage.
Ich möchte trotzdem zu Ihnen und George Soros kommen. Angenommen, George Soros würde Sie kontaktieren und sagen, Sie haben jetzt hier mal 2 Milliarden, da können Sie jetzt auch mal mitgestalten. Würden Sie das Geld nehmen?
Nö.
Aber so zu gestalten wie er, also mit dem, dass das auch so umgesetzt wird, das wäre doch schon interessant.
Ja. Schönes Planspiel.
Ja, was würden Sie denn tun, wenn das jetzt nicht von George Soros käme, sondern Sie haben es einfach gefunden in Dresden?
Ich wüsste nie, was ich damit anfangen sollte, ehrlich. Man könnte natürlich sagen, ich mache ein Hilfsprojekt, ich spende für die dritte Welt, ja, geht alles. Aber so richtig, es sind nicht die Lösungen. Mhm. Es sind nicht die Lösungen, die wir brauchen. Wir brauchen ein verändertes Denken. Ein verändertes, aktives Denken und Handeln. Ein reflektierendes, bewusstes Denken und Handeln. Wir brauchen nicht mehr Geld.
Glauben Sie dann, also deuten Sie damit an, dass das Grundproblem ist, dass wir immer glauben, in einem neuen, aber immer doch Pyramidensystem den Wandel zu bekommen? Also ein freundlicher George oder einer mit einer anderen Ideologie, ja, George, würde dasselbe tun.
Das ist eine Hoffnung. Ne?
Ja. Also es gibt Barack Obama ist deswegen kein Messias. Jedes Pyramidensystem muss von oben herunter enttäuschen. Ist das das, was Sie sagen wollen?
Richtig. Genau. Und die Enttäuschung über Barack Obama ist ehrlich gesagt ein bisschen überspitzt verlogen. Was hat man von dem Mann erwartet? Der Mann ist genauso von Eliten großgezogen worden und hat einen Auftrag zu erfüllen, sonst wäre er nicht in diese Position gekommen. So wie ein Chefredakteur in einem Massenmedium oder bei der ARD oder beim ZDF genau deswegen in diese Position gekommen ist, weil er von sich aus die Anforderungen erfüllt, ohne dass man ihm das befiehlt, sondern weil er so denkt und tickt, dass er in diesem Netzwerk, also das, was das Netzwerk gut findet, am besten ausfüllt. Mhm.
Dann ist Alice Weidel bei der AfD nicht da, weil sie, also weil sich das ergeben, Zufall, sondern ist auch sowas Ähnliches?
Keine Ahnung, es sind natürlich trotzdem Menschen. Mhm. Ja, und jeder Mensch hat seine ganz ureigenen Motivationen, Dinge zu tun.
Ich frage mal, sie kommt ja von Goldman Sachs, war dann bei der Allianz Group und jetzt führt sie diese Volkspartei an. Wenn ich das mit den AfD-Wählern, die ich ab und zu treffe, bespreche, dass das irgendwie nicht der Vertreter ihrer Cluster sein kann, dann bin ich gegen, dann bin ich sonst was.
Also ich bin in Netzwerken und durch Netzwerke wäre ich natürlich auch geformt, wie ich auch die Netzwerke forme. Also das ist halt die Präsenz, wo ich mich irgendwo bewege. Aber das haben wir überall. Das ist in Institutionen immer so. Wir sehen die Partei der Linken. Die sind inzwischen auch in den transatlantischen Netzwerken aufgefangen worden. Und entsprechend verhalten sie sich auch.
Kann ich von dort Wandel fürs Gesamtsystem erwarten?
Nee.
Also kann eine Sarah Wagenknecht überhaupt innerhalb dieses Systems eine Veränderung bewirken?
Ja, als Mensch. Als großartiger Mensch kann sie das, selbstverständlich. Mhm. Das tut sie auch.
Ja. Also aber ist das in diesem System dann doch begrenzt, weil das System Grenzen hat?
Genau, also systemisch ist es unlösbar für mich, das Problem. Die Sarah Wagenknecht als Mensch funktioniert. Sie bringt ihre Botschaften rüber, sie sind sehr gut, sehr menschlich, sie hat unglaubliches Fachwissen, also sie ist eine beeindruckende Frau. Aber es ist mir eigentlich egal, in welcher Partei die Frau ist, weil die Parteien werden nichts verändern. Die Parteien sind Institutionen, die werden aufgesogen im System und werden in dem System ihre Rolle spielen. Institutionen entmenschlichen.
Das heißt, auch eine Sarah Wagenknecht als neue Angela Merkel könnte nichts groß verändern, solange das System so bleibt?
Das ist eine gute Frage. Man könnte ja als Gegenbeispiel nehmen, ich sympathisiere übrigens mit Wladimir Putin, Ich bin ein überzeugter Putin-Versteher. Ich finde es überhaupt sehr schön, wenn man Menschen verstehen möchte, mhm. also auch Wladimir Putin. Das ist ja auch ein Mann, der eine Führung hat in einem hierarchisch aufgebauten System. Und ich finde, er macht seine Aufgabe nicht schlecht, erfüllt seine Aufgabe nicht schlecht, obwohl das System durchaus ähnlich dem unseren ist. Und er hat einen Haufen Probleme. Ne? Er hat einen Haufen Oligarchen, Leute, die schwer reich geworden sind in Russland und die natürlich ihre Politik gestalten.
Bei uns heißt das Großinvestor oder Gestalter. Dort sind es Oligarchen. Ja,
wir sind die Guten.
Ja, ist klar. Nee, aber haben Sie auch Sympathien für das, was Trump tun kann oder eben nicht tun kann? Verstehen Sie? Weil Sie sehen ja sehr analytisch an den Systemen ran. Also ähnlich sind es, wir haben es ja, ich habe es neulich schon mal gesagt, wir haben es ja mit... jetzt durch die Bank kapitalistischen Systeme zu tun. Wir haben einen russischen Kapitalismus, einen chinesischen Kapitalismus und einen westlichen Kapitalismus. Früher hat man immer mit Ideologie noch und die glauben auch alle an das Kapital. Ja, früher waren sie gottlos, die Russen, jetzt sind sie eher russisch-orthodox. Egal, aber sie glauben als Kapital. Glauben Sie, dass dieses System oder diese Ähnlichkeit uns zeigt, dass das eben ein großer Fehler ist, dass wir davon wegkommen müssen, weg vom Pyramidensystem?
Da kommen wir wieder ins Menschliche. Also es hängt ja
von... Also die Globalisierung der Augenhöhe. Wäre das der richtige Weg?
Es ist die Frage, wie wollen wir leben? Das Pyramidensystem hat natürlich einen Riesenvorteil. Es ist bequem.
Für wen?
Auch für den Unterworfenen ist das bequem. Vor allem für den Unterworfenen ist es bequem.
Weiß das der Unterworfene?
Er weiß es nicht, also weiß es nicht in dem Sinne, dass das reflektiert, dass es ihm bewusst ist. Aber nutzt es natürlich. Wir gehen alle 4 Jahre zur Wahl. Ist doch super. Danach können wir uns auslassen über die Politiker, die wieder mal versagt haben. Und unsere Aktie war, alle 4 Jahre zur Wahl zu gehen, einen Zettel in eine Urne zu schmeißen. So funktioniert das in Hierarchien. Ich gebe meine Verantwortung ab, was ich eigentlich gar nicht kann. Und überlasse sie der Macht. Und Macht, das sind diese Aktiven, die Gestalter, die werden automatisch nach oben quasi geperlt, wie so Blasen, und erfüllen halt ihre Aufgabe, die sie als Mensch eben besonders gut können, gestalten. Auch über andere Köpfe hinweg. Es ist also dieses hierarchische System hat, da kann man keinen ausschließen. Wir gehören alle dazu. Wir müssen uns selber darüber klar werden, dass wir unsere Aktie dabei spielen.
Lassen Sie uns zum Schluss des Gesprächs darauf kommen, wie wir das durchbrechen können und ob wir das überhaupt können. Also die NATO hatte schon einen besseren Ruf, sage ich mal. Inzwischen dämmert es immer mehr Leuten, dass das nicht so toll ist, was sie erzählen und ihre Bundeswehrwerbung, die sie da hier machen, was wir da in Mali treiben. Was soll das eigentlich? Wie lange bauen wir eigentlich an Brunnen? Die werden ja genauso wenig fertig wie der Berliner Flughafen. Sagen Sie, dass Deutschland aus der NATO austreten sollte, um diese Struktur zu verlassen?
Es wäre gut. Es wäre gut, aber es wird nicht passieren, nicht innerhalb dieses Systems. Also wir haben...
Warum
also
glauben Sie das? Man könnte doch kündigen. Also ich weiß nicht, wenn man eine Volksbefragung durchführen würde. Ich weiß gar nicht, ob so viele Leute sagen würden, nö. Ich weiß es gar nicht. Oder ob vielleicht so 30-40% sagen, ja.
Also technisch ist das kein Problem. Mhm. Das ist ein Problem der Köpfe. Und man sieht es ja bei den Linken. Die Linken hatten vor Jahren, haben die den Antrag gestellt, die NATO aufzulösen. Und es war dann sehr interessant, dass Gregor Gysi dann in Gesprächen sich geoutet hat, als er gesagt hat, wenn wir verlangen, die NATO aufzulösen, dann ist das unumsetzbar. Man kann das nicht machen. Dadurch nehmen wir aber die Schärfe raus und müssen uns nicht positionieren und zu sagen, wir treten aus der NATO aus. Weil das ist kein Problem. Das ist auch technisch kein Problem. Also auch der NATO-Vertrag ist sehr, sehr liberal gestaltet. Wer den mal gelesen hat...
Da hat sich meiner Meinung nach auch Gregor Gysi entzaubert, weil raus aus der NATO wäre kein Problem. Und er hat dann eben auch eingebunden in die transatlantischen Bündnisse und seine Alterskarriere nicht gefährdend gesagt, auch wenn er später in die Regierung kommen will, die Linke, lass uns lieber Auflösung der NATO fordern, weil das muss von Amerika aus unterschrieben werden. Das werden die nie tun, so stehen wir richtig gut da.
Richtig.
Das ist für mich so diese ganze Politik der Kipping und Petra Pau, diese ganzen, da würde ich denken, ihr seid eigentlich nur Joschka Fischers als Mädchen. Sowas Ähnliches seid ihr eigentlich.
Das sind für mich große Herausforderungen zu verstehen, warum die Leute das machen. Weil genau jetzt kommen wir an so einen Punkt, ich merke ja auch, wie sie emotional jetzt plötzlich werden. Also sie haben jetzt eindeutig so eine Abwertung vorgenommen, bei gerade diesen linken Politikern, was ich gut nachvollziehen kann. Aber eben dort kommen wir nicht weiter. Ja. Warum? Wie passiert das? Wie kommen Menschen, die Gutes wollen, in eine Position, in eine Lage, wo sie plötzlich das Gegenteil tun
von dem, was ich würde sagen, Macht macht süchtig. Wer sich selber in so eine Position bringt, darf sich nicht wundern, dass er eben an den Folgeschäden zu leiden hat. Es geht eben nicht anders. Man kann nicht Heroin probieren zu Testzwecken und glauben, dass man danach noch genauso wäre, wie wenn man es noch nicht probiert hat. Das muss man aber wissen.
Also haben wir das Problem dieses hierarchischen Systems ganz allgemein als universales Prinzip. Ja. Das heißt also auch im Kleinen ist es sehr fragwürdig. Mhm.
Oder dass man eben, das haben die Grünen ja damals gefordert, Rotation fordert und die muss man einklinken. Wenn man oben ist, muss man, dass das automatisiert wird. Mhm. Aber weil man oben ist, denkt man, ja, vorübergehend bleibe ich doch. Das müsste man ändern. Es gäbe ja schon Möglichkeiten zu sagen, alle nach 4 Jahren endet eine Kanzlerschaft, damit man nicht noch mehr Leichen im Keller hat. Das könnte man ja schon machen. Das wäre jetzt nicht der große Wurf, aber das wäre ein Anfang.
Hat man ja in den USA auch gemacht. Genau. Da darf ja jeder Präsident bloß einmal wiedergewählt werden. Genau. Allerdings in Macht- und Herrschaftssystemen wird sowas immer ausgehebelt werden. Ja. Und man sieht es ja dort.
Ja.
Also das, was man die Korruption und die Versippschaftung von politischen Amtsträgern, was man zum Beispiel Russland vorwirft, das wird in den USA seit Jahrzehnten gelebt. Ja. Der Bush-Clan, der Clinton-Clan. Es ist so offensichtlich und trotzdem kriegen es die Leute nicht mit.
Mhm. Das ist also, was anderes. Das ist was anderes, wenn der ehemalige CIA-Chef, amerikanischer Präsident wird und dann wird es später auch sein Sohn. Ja. Das klingt eher so russisch. Nee, das ist denen gar nicht gelungen. Also wenn der jetzt die 4. Amtszeit antritt, der Putin, was er ja auch macht, dann zeigt man auf den. Ja, das ist so, der macht euch eigentlich nur nach. Also im Grunde ist es dasselbe. Aber lassen Sie uns zur Lösung kommen, weil ich hier als jemand empfinde, der bei dem ganzen Irrsinn, den er beschreibt und über den er schreibt, trotzdem noch gut drauf ist. Also raus aus der NATO, das würden Sie schon unterschreiben.
Absolut. Mhm. Es ist einer der Punkte, also wir haben bei der Mahnwache in Dresden, werden regelmäßig diese Konsenspunkte vorgelesen, die wir gemeinsam vertreten, weil es ist ja trotzdem ein lockerer Verbund von Menschen, die alle für sich stehen und dort nehmen wir temporär die Marke Mahnwache an und da unterschreiben wir unter anderem diesen Punkt ganz explizit, Austritt aus der NATO. Mhm.
Gibt es noch einen Punkt, den Sie alle gemeinsam unterschreiben?
Also natürlich kleine aktive Friedensarbeit. Ja, Menschen ansprechen, einen Diskurs auf Augenhöhe führen, anderes zulassen. Natürlich gilt auch für uns so Prämissen wie soziale Gleichheit und eine eventuelle Umverteilung der Güter und so.
Ja. Ja, aber also wirklich einen fairen Generationenvertrag, dass die 1% da oben, die ultrareich sind, einfach nur 1 oder 2% ihres Geldes, was sie ja nicht erarbeitet, sondern einfach abgezogen haben, einfach zurückgeben. So hätten wir keine Altersarmut in Deutschland. Wir könnten auch mit einem Fingerstrich könnte man auch die Staatsschulden loswerden. Aber Schulden bedeuten ja auch Macht, muss man ja auch wissen. Ja? Aber glauben Sie, wenn anderem ist, wie würde denn Ihre ideale Welt aussehen? Ich weiß, es ist ein bisschen viel verlangt, aber die NATO wir werden raus. Wie würden Sie denn den deutschsprachigen Raum gestalten? Sie haben jetzt mal die Möglichkeit, mit den Deutschen und den Schweizern zusammen etwas zu machen. Würden Sie sagen, Energieunabhängigkeit, wäre das was für Sie?
Ja, also wir haben erstmal 1000 Baustellen, die wir beschreiten können, auch sehr, sehr positiv angehen können. Natürlich, Energie ist auch sowas. Ja. Also viele autarke, regionale, lokale Wirtschaftskreisläufe. Eine Liberalisierung des Geldsystems. Solange wir Geld noch brauchen, ich meine, wir wissen, dass Geld nur Glaube ist und mehr nicht. Und nur das System wird kompliziert dargestellt. Ist es dann auch. Man muss es ja in unsere Matrix da reindrücken. Aber das wäre zum Beispiel was. Also keine, dass es das Geldsystem aus der Hand der privaten Banken, vor allem die Geldschöpfung, herausgeht wieder in Richtung des Staates, solange wir mit Nationalstaaten arbeiten.
Mhm. Das wäre, wenn schon Zinsen verlangt werden, dass die wenigstens dem Staat zugutekommen.
Ja, aber mit den Zinsen, das ist so eine Sache, weil es ist ja diese Geldvermehrung, das ist ja eine Kuh an dem System, sind ja die Zinsen, dass dadurch die Kredite neu geschöpft werden. Vor allem haben wir ja eigentlich die Institutionen dafür, um Geld zu schöpfen. Die Landesbanken sind auch Banken und sie sind Kreditbanken. Und sie sind eigentlich unter staatlicher bzw. Landeskontrolle. Mhm. Es ist auch heute nicht so, dass große Privatbanken alternativlos sind. Auf sowas kommt man gar nicht.
Ja.
Also das wäre für mich wichtig.
Also Geld, raus aus der NATO, Kreisläufe schaffen. Wie ist es mit das Thema Umwelt, dass wir der Nachfolgegeneration nicht nur Müllplätze hinterlassen?
Ja, also ich breche es mal runter auf Empathie. Dass wir bei den Dingen, die wir tun, dass wir empathisch sind. Dass wir darüber nachdenken, was wir tun. Also wenn ich was kaufe, dann, dass ich darüber nachdenke, was ich da kaufe. Wo kommt's her? Welcher Einsatz hat dahinter gesteckt? Ich habe da im Jahresende, kurz vor Weihnachten, einen Artikel über Smartphones mal geschrieben, wo es gang und gäbe ist. Kein Mensch denkt darüber nach, dass es sich, was damit zusammenhängt, wenn er alle 2 Jahre sich ein neues Smartphone kauft. was da für seltene Erden, für seltene Metalle drin stecken, Kobalt und ja. Coltan.
Ja, und vor allem, wie das aus der Erde geholt wird, von wem, unter welchen Bedingungen.
Dort sind Kinder im Kongo, die eine Schaufel haben, sind reiche Kinder. Die meisten Kinder buddeln dort mit bloßen Händen in der Erde und holen diese Metalle raus. Und wenn wir uns das bewusst werden, dass diese Globalisierung ja eine große Gefahr auch deswegen ist, weil sie quasi den Schöpfer, den Wertschöpfer, wenn wir das mal als Wertschöpfung begreifen wollen, von uns entfernt und wir dadurch das Gesicht nicht mehr sehen, nicht mehr das Leiden sehen, nicht mehr das Blut, den Schweiß. Das ist ein großes Problem. Wenn wir regional und lokal wirtschaften, dann sehen wir die Menschen wieder.
Würden Sie sich eine Gesellschaft wünschen, die wieder entschleunigt?
Absolut. Wir haben Zeit. Wir haben geschenkte Zeit. Wir haben eine geschenkte Lebenszeit. Und was machen wir? Wir sind nur getrieben. Wir treiben uns auch alle selber. Also auch die, wie ich schon mal sagte, in der Hierarchie, die oben, sind auch nicht glücklich.
Wie werden wir denn, Herr Frey, wie werden denn eigentlich diese Angst los, die Sie ja überall beschreiben?
Das Erste, was ich schon selber gesagt habe, sich Angstträgern entziehen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, mit Angst lernen umzugehen. Also Angst reflektieren. Und dann kann man auch entscheiden, also wie man mit der Erfahrung der Angst umgeht, zukünftig. Also Angst, ich kann ja nicht Angst verbieten. Angst ist da. Es ist ein ganz tiefes, natürliches Gefühl. Und es ist Quatsch zu sagen, ich habe keine Angst. Die Frage ist, wie man mit der Angst umgeht. Ja, und wenn zum Beispiel jetzt über die Medien von einem neuen Diktator berichtet wird, wo man unbedingt die Menschen schützen müsste, genau, es darf gar nicht extrem genug sein, ja, dann werden Angstträger bei uns eingebracht. Und diese Angst soll uns zu etwas bringen. Und das Mindeste, was wir bringen sollen, ist zu verharren und nichts zu tun.
Auf die nächsten Befehle warten von den Experten.
Oder einfach nichts zu tun, weil nichts tun ist genauso produktiv für diejenigen, die gestalten wollen. Und man sieht ja auch, wir haben eine Maschinerie. Und in der Maschinerie sind so viele Menschen eingebunden. Nehmen wir mal die Waffenindustrie, die Rüstungsindustrie. Man kann natürlich jetzt sich über einen Rüstungskonzern auslassen, wie er dort seine Kohle macht. Aber wer lebt denn alles davon? Da lebt ein Pförtner davon, da leben Läden, da leben Gemeinden davon. Da gibt es eine riesige Infrastruktur, da gibt es Software- und Hardwarefirmen, die gar nicht wissen, dass sie da überhaupt ein Rüstungsunternehmen beliefern und damit Geld verdienen. Mhm. Dass sie irgendwo auch darin vernetzt sind, in diesem ganzen Irrsinn. Das muss man sich erstmal klar werden, dass wir alle irgendwo aktiv sind in dem System, dass es hoch vernetzt ist und dass es überhaupt keinen Sinn hat, jetzt ein Feindbild zu generieren und auf die einzuschlagen. Weil das machen wir nur, damit wir uns mit uns selbst nicht mehr beschäftigen müssen. Also deswegen ist für mich diese Reflexion so wichtig.
Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen, so zu denken? Wann war für Sie das, so wie Sie jetzt reden? Sie reden ja nicht wie ein ehemaliger Taxifahrer zum Beispiel. Mhm. Obwohl ich mit Taxifahrern schon sehr kluge Gespräche geführt habe, weil Sie haben sehr viel Kontakt zu Menschen. Sie sind ja nicht derselbe Herr Frey, der Sie vor 10 Jahren waren. Wie kam es, dass Sie sich so verändert haben?
Also diese Reflexion, ne, von ja, der ich rede, also das ist ganz klar. Habe ich durch diese Menschen bei der Mahnwache für Frieden kennengelernt.
Mhm. Die Mahnwache hat das geleistet?
Das hat die Mahnwache und diese Menschen dort geleistet.
Weil die Mahnwache hat ja ein ganz schlechtes Image.
Damit sollen sich andere auseinandersetzen. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich diskutiert habe früher. Also ich kann noch mich gut erinnern. Und dieses Unverständnis, diese Ungeduld, dass man nicht weiterkommt und alles diese Sachen habe ich dort gelernt. Dort haben wir unsere Fehler gemacht und es ist ein großartiges Projekt mit ein paar Dutzend Leuten. Mhm. Großartig, einzigartig.
Man erkennt ja auch bei Ihnen, dass es eine Abstrahlwirkung gibt, weil ich weiß von vielen, die eben durch die Mahnwachen, die gab es ja in über 100 Städten, angefangen haben, nicht nur politisch zu denken, sondern auch sich selbst zu hinterfragen und vor allem dann auch zu handeln. Und jede Art von Handlung als politische Handlung auch wahrzunehmen. Zum Schluss des Gesprächs, Sie sind jemand, der ja immer noch hauptberuflich IT macht, beratend, Consulting. Aber
Administration.
Sie können von dem, was Sie tun, ja im Moment noch nicht leben. Sie schreiben, aber Sie können davon nicht leben. Wie finanziert sich dieses Projekt trotzdem? Machen Sie auch Crowdfunding, so wie wir?
Alles hat seinen Preis. Jetzt. Ja. Ja. Und das, was ich bisher tue, der Preis ist, dass ich damit kein Geld verdiene. Mhm. Also ich verdiene mein Geld über meine Arbeit, ja, und nehme das bis jetzt erstmal so in Kauf. dass ich damit das, was ich nach dieser Arbeit betreibe, finanzieren kann.
Also auf den Blog-Pets-Ansichten dann eben kommunizieren wir auch mit der Außenwelt.
Richtig. Mhm. Und dort meine Angebote machen. Und deswegen bin ich bisher wirklich sehr vorsichtig, in irgendeiner Weise irgendetwas anzunehmen.
Mhm. Aber könnten Sie sich vorstellen, das komplett zu tun? Oder sagen Sie gerade diese Wechselwirkung mit der Bodengruppe, Otto Normalbürgern, immer wieder in Kontakt, das ist wichtig, genau das zu haben? Sie überhaupt aufgeben, also dass Sie nur noch schreiben?
Also derzeit ist mein Stand so, dass ich also auf jeden Fall meine Arbeit weitermachen möchte. Ich fühle mich in dieser Firma wohl. Die Menschen sind mir wichtig. Die hat auch eine gewisse Zeit schon meine Biografie begleitet. Und ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich habe mich von Erwartungen getrennt. Wenn die Dinge reif sind, werden sie geschehen. Ja, ich arbeite jetzt etwas kürzer in meiner Firma, habe dadurch ein bisschen mehr Freiräume für meine Leidenschaft. Ich nenne es ja mal Leidenschaft. Mhm. Ja. Und wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Derzeit bin ich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich tue. Und es ist alles gut.
Herr Frey, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Gespräch. Eine letzte Frage an Sie. Was ist Ihr Motiv?
Frieden leben. Im Kleinen wie im Großen. Es gibt den kleinen und den großen Frieden. Und ohne kleinen Frieden gibt es keinen großen.
Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Peter Frey. Blog, Pets-Ansichten verlinken wir unten. Ich kann nur dringend empfehlen, sich dort mal kundzutun. Sehr interessante, auch lange Aufsätze, aber auch kürzere Aufsätze, die man innerhalb von 10 Minuten lesen kann, die nachdenklich machen. Alle Quellen sind sauber aufgeführt und man findet diese Artikel auch beim Rubicon und über den Rubicon auch bei KenFM. Vielen Dank fürs Kommen. Ich fand das ein sehr entspannendes und auch erhellendes Gespräch von einem Otto-Normalbürger, sage ich mal. Das sind nämlich auch Menschen, die für mich ja, Demokratie wirklich leben und über den Tellerrand blicken und sich eigene Gedanken machen, das, was ich ja für sehr wichtig halte und nicht nur andere zitieren. Weiter so. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.